Ja, hi, da sind wir live bei 10:30 FM, deinem Podcast für eine neue linke Politik. Franzi ist bei mir. Hallo Franzi.
Hello.
Und wir sprechen heute über die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, so haben wir diese Folge genannt. Wie sind wir darauf gekommen? Es geht nämlich eigentlich um Wahlprogramme. Und zwar hat sich Franzi vor ein paar Wochen aufgeregt und gesagt, lass uns mal über Wahlprogramme sprechen. Die regen mich so auf, da ist doch nichts drin. Und dann haben wir uns gedacht, ja, das machen wir mal, denn tatsächlich sind schon die Wahlprogramme von Linken und SPD und Grüne, zumindest im Entwurf, schon da. Und jetzt gestern praktischerweise ist auch noch so reingeflattert, Armin Laschet mit seinem, noch kein Entwurf, aber er hat schon mal skizziert, was das CDU-Wahlprogramm sein könnte. Und das ist für uns natürlich genug Anlass, darüber mal zu sprechen, was sich die Parteien jetzt so überlegt haben und welche Schwerpunkte sie setzen, welches Wahlprogramm hat überhaupt für Aufregung gesorgt, welches nicht so sehr, wenn man ehrlich ist. Und das gehen wir heute Abend durch. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt wie immer gerne Fragen stellen, auch spezifische Fragen stellen oder uns hinweisen auf Stellen, über die wir noch sprechen sollen oder die ihr besonders fandet bei den Wahlprogrammen. Und wir haben auch so ein paar Schnipselchen euch auch mitgebracht, weil jetzt so eine ganze Sendung durchgehen über hier Punkt 1 ist nicht so spannend, aber wir haben noch so ein paar Videoschnipselchen mitgebracht, jeweils von den Vorstellungen der Programmentwürfe, damit es ja auch so ein bisschen Action gibt zwischendrin und ein bisschen Menscheln auch dabei. Denn tatsächlich geht's ja auch um was in diesem Jahr. Also es könnte eine ganz neue Konstellation kommen und deswegen sind die Wahlprogramme auch gar nicht so unerheblich. Was war denn deine erste Reaktion, Franzi? Warum wolltest du überhaupt über die Wahlprogramme sprechen? Was hat dich so aufgeregt?
Naja, also ich meine, dass da wenig drin steckt, so, es war jetzt wenig überraschend oder dass, also, ne, das jetzt nicht hoffnungsgebendes Moment ist, aber ich fand es schon nochmal jetzt in der Pandemiezeit einfach besonders schön, wie, also ich meine, wir haben uns schon den Parteitagen gewidmet, das war ja schon einfach ein sehr eintauchendes Erlebnis in hoffnungsbefreite Zonen sozusagen, und bei den Wahlprogrammen fand ich jetzt einfach nochmal wirklich amüsant erst einmal und dann so ein bisschen traurig auch, wie die Parteien das angegangen sind, die vorzustellen. Also wie man so versucht hat, künstlich mit irgendwelchen Online-Veranstaltungen und Pressekonferenz Spannung zu erzeugen, wie eigentlich ein Wettlauf eingetreten ist, wer jetzt zuerst rausgeht mit etwas. Also so Hauptargument der SPD war ja irgendwann dann, wir sind die Ersten. Also es sind irgendwie spannende Maßstäbe entstanden, finde ich. Und insgesamt halte ich aber Wahlprogramme für total unterschätzt, was so das politische Amüsement angeht. Also ich glaube wirklich, niemand hat Bock, das zu lesen. Und es macht auch extrem wenig Spaß im Prozess, aber es macht extrem viel Spaß, sich anschließend drüber lustig zu machen und dann vielleicht doch mal zu gucken, was sich für politische Wege und Chancen und so draus ergeben. Aber in erster Linie fand ich es irgendwie wahnsinnig amüsant, was für ein merkwürdiger Wettlauf da losgegangen ist. Und ja, wie viel Bände es eigentlich spricht, welche Metaphern da herangezogen werden und so. Insofern war es mehr so das. Ich wollte es mehr zum Amüsement machen und jetzt werden wir aber auch noch ein bisschen über die Inhalte sprechen. Das ist okay für mich.
Ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden, dass du wirklich über die Inhalte reden willst. Okay.
Bei Wahlprogramm, ich bitte dich.
Tatsächlich, ich glaube auch, dass ganz wenige das so richtig durchlesen. Es sind ja auch nur Entwürfe und das muss man anders, ne, da kann jetzt auch, wird immer noch rumdiskutiert und so, da wird noch was nachgeschoben. Wahrscheinlich. Und das Schlimme ist ja, dass sie auch jeweils noch Parteitag inszenieren werden, um dann das nochmal zu verabschieden offiziell. Mhm. Also die haben jetzt ein relativ großes Brimborium gemacht mit diesen Pressekonferenzen, das vorzustellen und so weiter. Und dann wollen sie, glaube ich, alle, das ist so ein bisschen das Kalkül, dann nochmal bei einem Parteitag zeigen. Und das, damit geht es jetzt wirklich raus. Ich glaube nicht so richtig, dass das jeweils was bringt. Die wollen halt ihre Messages, ihre Hauptslogans da nochmal unterbringen. Ich halte das jetzt für ziemlich doppelt gemoppelt, aber ich finde es gut, dass wir das jetzt schon mal besprechen zu diesem Zeitpunkt, weil ich glaube, danach geht tatsächlich sehr viel in der Inszenierung unter und wird dann auch auf so ganz, ganz wenige Hauptforderungen runtergebrochen werden. Und ich finde es ganz gut, dass wir das jetzt schon mal zu dem Zeitpunkt machen, weil ich würde dir total zustimmen, dass es so einen Wettlauf darum gab, wer als erstes ist, obwohl es vollkommen unerheblich war. Und ich glaube zum Beispiel auch der SPD die als erste den Kanzlerkandidaten hatte und das Programm. Also hat es wirklich was gebracht? Ich weiß es nicht. Man kann sich jetzt nicht ad hoc besser daran erinnern, worum es eigentlich geht. Aber das werden wir jetzt ja genauer durchgehen. Und zwar wollen wir anfangen mit den, naja, ich sag mal, mit denjenigen, die am größten, am meisten Potenzial haben, Wachstumspotenzial. Wir haben das jetzt, ich habe mich auch schon extra grün angezogen. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass die Grünen massiv wieder zugelegt haben, jetzt in der Krise. Die CDU hat verloren. Und das heißt, tatsächlich könnten die Grünen den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Das ist also echt eine ziemlich beeindruckende Nummer. Und wenn man sich das Wahlprogramm mal anguckt, hat es auch so eine ganz schicke Farbe. Ich kann das auch mal hier eben teilen. Dann könnt ihr euch das auch noch mal angucken, weil wir gehen natürlich davon aus, dass ihr nicht die ganze Zeit das jetzt vor Augen habt, wie das aussieht. Und deswegen schaue ich mir das mal eben nochmal an. Genau, ja, und du kannst ja schon mal was zu diesem schicken Teil sagen.
Ja, ich mache schon mal den einführenden Audiokommentar zu dieser Sendung sozusagen. Also, was ich wirklich spannend fand, war, die Grünen hatten ja sonst immer so ein Grasgrün, was so sehr nach Natur geschrien hat, und haben das jetzt für dieses Wahlprogramm aber dunkler gemacht, so eher ins Bläuliche vielleicht. Gut, also so, mal jedenfalls ist es dunkler geworden und das Gelb ist nochmal schriller geworden. So, in den letzten Wahlkämpfen war es ja dann häufig grün, pink und so, aber es ist jetzt insgesamt gedeckter, würde ich behaupten. Spannend ist aber, dass die Commerzbank zur gleichen Zeit ihre CI gewechselt hat. Also die Commerzbank hat eben von diesem Gelb-Grau jetzt gesetzt auf ein Dunkelgrün mit Gelb, weil auch die Commerzbank möchte jetzt Greenwashing betreiben, möchte jetzt nachhaltig auftreten. Ja, und insofern ist jetzt CDU, guck mal, jetzt sind wir schon wieder beim Heiligen Gral gelandet. Oh Gott, sind Grüne und Commerzbank so farbenmäßig erstaunlich nah beieinander. Das fand ich das erste Spannende. Und also so, dass sie einfach Deutschland so riesig in den Titel schreiben, gut, dass man auch ganz sicher ist, in welchem Land man gelandet ist. Aber so diese Ansage, alles ist drin, spricht ja schon mal Bände. Also es verspricht einfach ein Komplettprogramm zu sein. Es scheint an nichts zu mangeln.
Ja. Und das haben sogar auch internationale Kommentatoren und so geschrieben. Die haben versucht, das ins Englische zu übersetzen. So alles ist drin. Und haben gesagt, das ist schon ein Regierungsentwurf. Also das ist schon für die Grünen das erste Mal, finde ich, eindeutig die Ansage, wir geben das Programm vor und machen das für alle. Also darin ist total krass, dieses Deutschland, alles ist drin. Also das ist schon eine Ansage. Das fand ich relativ mutig, und tatsächlich ist mir das mit der Farbe nicht aufgefallen, aber du hast total recht, die ja, haben das nochmal so latent dunkler gemacht. Weiß nicht, ob ihr euch auch erinnert, die haben ja auch in ihrem bei ihrem Parteitag dieses Ding gehabt, alles grün, also jede Zeit hat ihre Farbe, und das war so schwarz-grün, da haben ja auch schon viele da drin erkannt, jetzt seht ihr einfach nur das Grün, viele da drin erkannt, dass das schon so eine Andeutung sein soll zu Schwarz-Grün. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Auch das wäre jetzt vielleicht übertrieben zu sagen, die haben das dunkler gemacht und es ein bisschen näher an der Commerzbank, damit es unternehmensnäher ist. Aber es ist schon gedeckter und seriöser. Ich glaube, das kann man schon irgendwie sagen. Das sollte da wahrscheinlich bei rüberkommen, könnte ich mir vorstellen. Und das kommt auch rüber, würde ich sagen.
Ja, insgesamt, glaube ich, zieht sich das durch das Programm. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir irgendwas in diese Farben reinlesen und sagen, ah, vielleicht, es könnte, sondern zum einen haben sie ja schon auf diese Knalligkeiten, diese Ansagen bislang verzichtet. Also es geht schon immer wieder einfach drum, die Fähigkeit zum eigenen Regieren zu betonen, und irgendwie, man hat ja Pläne und es gäbe Pläne und die Regierung müsste doch und so. Also das sind ja ganz viele, das sind so Floskeln, die Grünen die ganze Zeit bedienen. Insofern ist ja auch irgendwie völlig klar, dass sie sich jetzt auf Regierungshandeln einstellen aktuell. Und es geht schon aber, finde ich, auch einher mit der Kommunikationsveränderung. Also sei es jetzt in der Farbe, da kann man jetzt wahrscheinlich irgendwie sonst was reininterpretieren, aber auch in diesem Programm. Es mischt so alles zusammen. Aber der Grundtenor muss einfach immer sehr hoffnungsvoll sein. Wörter wie solide und stabil und Chancen und so bestimmen einfach dieses Programm. Zwischendurch ist dann, würde ich sagen, mal sowas reingesneakt wie eine Vermögenssteuer oder irgendwie einen höheren Mindestlohn oder so. Aber im Grunde liest es sich schon eigentlich wie eine Einladung an alle. Und das knüpft ja auch an diesen Titel, ich glaube, des Grundsatzprogramms, das sie verabschiedet haben, Veränderung schafft Halt, wo es um Sicherheit geht. Dann sagt Annalena Baerbock sowas wie, die Klimarevolution ist so in etwa so spektakulär wie ein Bausparvertrag. Also all dieses Wording, was so sehr bürgerlich, sicherheitsversprechend und so ist, das zieht sich auf jeden Fall durch das Programm, aber sehr enthusiastisch. Also dieses alles ist drin, ist ja so ein bisschen hemdsärmelig, finde ich fast. Und das ist auch in dem Programm. Aber ich finde es eine erstaunliche Bandbreite von Forderungen oder von Maßnahmen, die da abgebildet wird. Und es spricht für mich so ein bisschen nach, okay, es ist halt in alle Richtungen offen. Auf jeden Fall in Richtung CDU, in diesen ganzen Sicherheitssachen und dann aber auch halt schon hin und wieder in Richtung Grün-Rot-Rot, Rot-Grün-Rot, wie auch immer. Ja, mit irgendwie doch deutlich progressiverem Slang. Und sie schaffen es halt, also sie haben halt zum Beispiel dann sowas in ihrem Programm wie fairen Handel, ne, und Entkolonialisierung, das hat die SPD überhaupt nicht irgendwie großartig anklingen lassen, höchstens mal in Form des Lieferkettengesetzes oder so. Also sie setzen dann schon irgendwie auch drauf, so die, ich würde sagen, so Großstadt-Progressiven einzufangen und haben dann hin und wieder auch so, ja, Arbeitsrechte-Themen, aber dann eher so in Worten wie Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung und nicht in einer kämpferischen Sprache. Und insofern finde ich, passt diese Farbe dann schon auch dazu, wie die Grünen sich so geben und würde sagen, die Frontalangriffe, obwohl die CDU gerade so verkackt, sind relativ harmlos passend dazu geblieben bislang. Genau, jetzt kam aber gerade schon die Frage nach der Kanzlerkandidatur der Grünen auf. Ich meine, abseits aller anderen Inhalte kommen wir darum wohl nicht herum, ne?
Ja, also genau, wir können ja auch auf jeden Fall gleich noch über die Wahrscheinlichkeiten sprechen, wer es wird und was es bedeutet. Ich fand noch interessant, als sie das rausgebracht haben, das war am 19. März, also relativ spät eben im Verhältnis zu den anderen beiden jetzt, hat aber am meisten Wind gemacht. Also es gab relativ viele Rückmeldungen, die meisten davon positiv tatsächlich auch. Also weil, glaube ich, wirklich, wie du schon gesagt hast, sowohl im Sozialen, ich glaube, es ist mit das sozialste Programm, was die Grünen je mit verabschiedet haben. Und gleichzeitig ist es ambitioniert und zukunftsgerichtet. Es ist eben auch sehr, es hat so einen gewissen Pragmatismus und gleichzeitig kommt da auch so frischer Wind mit rein. Also das, was sie, glaube ich, rüberbringen wollen, kommt tatsächlich auch rüber. Also ich würde sagen, dieses Programm ist das Einzige, was eins zu eins mit dem, wie man es von außen wahrnimmt, übereinstimmt. Und das haben sie auch lange vorbereitet, ne? Also haben ja diese ganzen Konferenzen gemacht schon vorher, mit denen sie mit allen gesprochen haben. Und das ist so ein bisschen, es passt sich sehr gut zusammen, auch mit diesen beiden. Also ich finde, diese beiden Charaktere, egal wer es am Ende wird, Habeck oder Baerbock, ich finde, dass sie beide das sehr gut repräsentieren könnten, so vom Ding her, weil das halt dieser neue Stil ist, der sich nicht zu weit rauswagt, der ist auch nicht zu radikal, und der bietet auch konkrete Lösungen an, aber der versucht trotzdem so ein bisschen dieses frische, jugendhafte so mitzunehmen, so ein bisschen so von wegen, ich trage auch gleichzeitig noch Lederjacke, aber bin auch super seriös, also so ein bisschen diesen Style, den die beiden auch fahren. Das ist auch so ein bisschen das, was sich in dem Inhalt widerspiegelt. Wir haben aber auch gleichzeitig, weil ich muss auch dazu sagen, dass ich ja Robert Habeck für einen wahnsinnigen Dampfplauderer und so Hobbyphilosophen halte. Und deswegen haben wir eine ganz schöne Stelle, wo die beiden das vorstellen und wo man irgendwie merkt, irgendwie in dem, wie sagen sie dann auch wiederum gar nichts. Also ich finde, das ist so ein Ding, was Robert Habeck besonders gut kann, so zu reden, als wäre das krass tiefsinnig und philosophisch, und dann kommt dabei eigentlich relativ wenig bei rum. Genau, das können wir ja mal einblenden, so kurz eine Minute, zwei, wie Robert Habeck jetzt die Epoche, in der wir uns befinden, wie er die einschätzt.
Bei uns hört man noch nichts, oder ich höre zumindest nichts. Oh.
Oh, habt ihr wirklich nichts gehört?
Nee, rein gar nichts. Aber während du noch mal guckst, es kam gerade die Frage auf, okay, wie viel von Habecks neuer Kapitalismuskritik ist drin? Und ich weiß nicht, er hat ja jetzt dieses Buch noch rausgebracht. Ich glaube, wie heißt es von hier an anders oder so, ne? Ist der Titel. Und ich finde, da wird mal so deutlich, wie wenig da eigentlich hintersteckt. Also so, das Buch beginnt mit solchen Sätzen wie: Ich schlief in Hotels, in denen ich doch niemals zu Hause sein würde. Oder ich lag im Nachtzug und unter mir ratterte Deutschland. Oder also es sind halt solche Sätze, wo man sich denkt, okay, cool, vielleicht doch eher ein Poesieband oder also was ist das Problem? Und es führt dann halt hin zu einer Kapitalismusanalyse, die aber sehr von so einem, doch ja, ich würde fast sagen, träumerischen Bild getrieben ist. Also es ist so, man kann jetzt schon, das machen auch die Grünen mal sagen, so der Kapitalismus und dessen Auswüchse, das ist wirklich ein Problem, Leute. Es geht doch nicht, dass wir jetzt die Natur so ausbeuten und auch schlechte Arbeitsplätze schaffen. Und wir wollen doch eigentlich nur gute Produkte kaufen. Deshalb müssen wir Handel anders ausgestalten. Also es hat immer so diese Ansprache, dass es so sehr personalisierend ist, dass es sehr individualisierend ist, dass es auch so ein bisschen, also einfach alles sehr, sehr harmlos macht. Weil heute ist es, ich glaube, es ist langsam einfach anerkannt, dass man sagt, der Kapitalismus und diese neuen Auswüchse, das ist irgendwie schlecht. Und trotzdem ist es keine tiefgehende Analyse oder tiefgehende, ernstzunehmende, würde ich sagen, Kapitalismuskritik, die da auch in dem Programm sich niedersteckt. Also es ist dann, man sagt dann, das geht so nicht, und dann will man gleichzeitig aber doch Unternehmen als Innovationstreiber darstellen. Und die Wirtschaft, das ist doch unser Motor, und es wird halt einfach so appellhaft, ja, an so eine Moral aller Leute appelliert. Und den Kapitalismus mit Moral zu überwinden, ist jetzt irgendwie ein nettes Ziel. Mal gucken, was draus werden kann. Vielleicht findet Robert Habeck die Antwort im Nachtzug auf den Schienen Deutschlands.
Es ist aber
wir können ja noch mal reinhören.
Genau, jetzt habe ich das Problem gefunden. Ich habe nicht das Dingens angeklickt. Tut mir leid, Flo. Menschliches Versagen. Aber ich finde es spannend, weil tatsächlich das ist was, wo wir gleich nochmal bei der SPD drauf zurückkommen, dass die auch mit der Moralkeule kommen, aber halt so ein bisschen anders, ne? Also mit anderen Begriffen, aber vom Prinzip her. Und daran merkt man so ein bisschen, dass unsere Spitzenpolitiker ungefähr auch alle das Gleiche lesen zurzeit an politischer Theorie, woran man merkt, dass sie so sich auf die gleichen Krisendiagnosen beziehen, nämlich alle sind so individualisiert und entfremdet und so weiter, ne? Die haben alle den gleichen Reckwitz gelesen. Und die, also das ist wirklich, man kann wirklich sagen, in der Diagnose sind die alle gleich. Und deswegen deswegen sind auch die Programme gar nicht so krass voneinander zu entscheiden, wenn man das, also um das schon mal vorwegzunehmen. Aber um jetzt nochmal den Philosophen Habeck doch zu Wort kommen zu lassen, das soll er natürlich.
Das Grundsatzprogramm legt das Fundament, auf dem wir jetzt quasi mit dem Programm für die Bundestagswahl 2021 ein neues Haus bauen wollen. Es geht von den Zielen zum Konkreten, zum Machen, von der Zielorientierung zur Projektorientierung. Wir legen dieses Programm in einer Zeit vor, wo eine politische Ära zu Ende geht und eine neue beginnen kann. Wir leben in einer Phase des Umbruchs, des politischen Umbruchs, in einer Phase von schwierigen politischen Entscheidungssituationen. Große Veränderungen sind nötig und große Veränderungen finden statt. Große Veränderungen führen aber häufig zu großen Verunsicherungen. Viele Menschen erleben im Alltag die Dysfunktionalität des Staates. Sie tun ihr Möglichstes. Sie strengen sich über Gebühr an, nach den Regeln bzw. nach den Notwendigkeiten zu leben. Auf der anderen Seite erleben sie eine Politik, die oft scheiternd oder widersprüchlich daherkommt. Der Staat wird manchmal als machtlos empfunden. Das gilt nicht nur für die Corona-Pandemie, sondern das gilt auch für die großen Herausforderungen der Gegenwart vor Corona, und es wird nach Corona eine andere Politik notwendig sein müssen, als wir sie bisher gehabt haben.
Ja, also Ines, wenn man jetzt so journalistisch einordnen muss, was schreibt man dann da? Was? Also angenommen, man müsste da jetzt schreiben, was Robert Habeck eigentlich vorhat. Ja, also weiß ich jetzt nicht. Er will Häuser bauen auf Fundamenten, so wie man das jetzt verstanden hat.
Also ich meine, man muss ihm zugutehalten, es wird am Ende noch ein bisschen konkreter, aber es ist so wie beim Parteitag auch, es durchzieht sich so krass, dass er so ein bisschen Captain Obvious einfach ist. Also so wirklich stating the obvious, so, okay, eine Ära endet. Ja, wir wissen es alle. Wir wissen alle, dass wir in der Pandemie sind. Wir wissen alle, diese Umbruchphasen, es fängt was Neues an, das ist immer schwierig, es sind alles so, also Worthülsen wirklich, damit ist noch überhaupt nichts Konkretes benannt für irgendwen. Das zeigt erstmal nur so, er ist so der Mann, so der so ein Lebensgefühl irgendwie mehr so beschreibt und dann sagt, dass das alles irgendwie schwierig ist und dabei wirkt er so total nachdenklich und ich finde, also mich spricht das überhaupt nicht an. Also ich kann wirklich, und in dem Sinne kann ich wirklich mit Baerbock viel mehr anfangen, weil sie tatsächlich so einen pragmatischeren Zug hat. Das heißt nicht, dass sie nicht auch so Worthülsen benutzt, die in dem Programm vorkommen. Aber ich finde, sie hat es jetzt auch während der Pandemie in Talkshows oder so viel, viel konkreter gemacht, was jetzt getan werden muss in den Schulen oder so, wo ich immer das Gefühl hatte, okay, sie hat noch ein bisschen mehr Bezug zu dem, was jetzt Leute beschäftigt, während halt Habeck wie auf dem Parteitag schon, wo er so mit den Metaphern, wir sind auf dem irgendwie auf dem Boot, das jetzt segelt und es ist aber raues Meer und man denkt so, wer hat sich diese Rede ausgedacht?
Und die Schollen, die Menschen, die auf Schollen auseinandertreiben, genau, und bleiben auch okay, unvergessen.
Wahnsinn, also so wirklich so, was ist das für eine, was ist das für ein nichtssagendes Zeug so von ihm? Ja.
Und ich glaube, am Anfang war Habeck halt irgendwie spannend, weil er mit diesem Politiksprech gebrochen hat. Und mittlerweile ist es aber so floskelhaft, dass es wieder Politiksprech ist. Und vor allen Dingen muss ja auf dieses Lebensgefühl dann irgendwie kommen, was machen wir jetzt? Also so, Marc, er zieht sich auf eine beschreibende Rolle zurück, die er faktisch nicht hat. Also er ist kein Reckwitz, so. Und er ist auch kein, also es ist eher das Niveau von so Richard David Precht, was er da macht. So, er, weiß ich nicht, gibt beschreibt er irgendwie.
Den wahrscheinlich,
ne? Oh, bestimmt, ja. Und er beschreibt da irgendwas, aber er ist halt theoretisch dann auch zuständig potenziell. Und ich habe jetzt noch keine einzige Sache gehört, wo ich denke, ja, dem Mann würde ich vielleicht Zuständigkeit dafür verschaffen, dass er dann auch Dinge umsetzt. Insofern, ich finde, Baerbock wirkt häufig ähnlich oder häufig auch unbeholfener neben Habeck, weil sie einfach nicht so eine gute, spontane Rednerin ist wie er und so aus dem Nichts diese ganzen Floskeln raushauen kann, sondern manchmal so ein bisschen so schlechter vorbereitet wirkt, aber in den Talkshows und das, also da, wo es wirklich darum geht, dass sie mit politischen GegnerInnen aufeinander trifft, so da hat sie halt Argumente, da macht sie die Punkte, da setzt sie die Empathie an den richtigen Punkten ein, also da macht sie es einfach strategisch und sie, da hat man das Gefühl, okay, das ist eine Politikerin und nicht eine Literatin und ich glaube auch insofern, also tatsächlich ist Baerbock da die bessere Wahl bei den Grünen und ehrlicherweise, die Grünen sprechen auch immer von sich so sehr als feministische Partei, es wäre jetzt schon auch ein bisschen merkwürdig, wenn sie jetzt so diese beiden da haben und dann sagen sie, gut, wir nehmen den Typen, aber weiß ich nicht, hast du schon eine Ansage?
Relativ nah beieinander, so in den letzten Umfragen ist das, glaube ich, wirklich noch nicht so entschieden. Interessanterweise, die Grünen haben gar keinen in ihrem nicht Grundsatzprogramm, wie nennt man das bei einer Partei? Naja, in ihrem, was auch immer, nein, aber die haben nicht festgelegt, dass es einen Kanzlerkandidaten gibt, weil das hatten sie ja noch nie. Es gab eigentlich immer eine Doppelspitze. Das ist das, was von der Satzung, das meinte ich, das war das Wort, was eigentlich sein müsste, die Doppelspitze. Die hatten auch immer Spitzenkandidatinnen-Duos in der Vergangenheit, wo sich dann letztes Mal ya dann auch zufällig zum Beispiel Cem Özdemir gar nicht durchgesetzt hat und so. Es waren da so ein paar, schon so ein paar Ungereimtheiten. Aber jetzt ist natürlich klar, einer von beiden muss es machen oder eine. Weil sie halt das erste Mal in dieser historischen Situation sind, eine Kandidatin benennen zu müssen. Und der Satzung nach, also wenn man sie sehr strikt auslegt, müsste das tatsächlich eine Frau sein, wegen der Quote. Aber es ist halt nicht ganz klar geregelt, weil es auch keine Kanzlerinnenquote so wortwörtlich gibt. Das heißt, es ist noch vollkommen offen. Und ich würde davon ausgehen, dass die das untereinander klären, bevor dieser Parteitag kommt und sie halt dieses Programm nochmal zelebrieren wollen. Und ich denke, dass sie es vorher dann klären und ich glaube, dass sie es halt stark davon abhängig machen werden, wie sich die CDU entscheidet. Die wollen es ja zwischen Ostern und Pfingsten, also jetzt bald, tatsächlich irgendwie auch ausklüngeln. Und da ist relativ deutlich zu sehen, dass gegen Laschet, glaube ich, hätte Annalena Baerbock eine gute Chance, weil sie eben kompetent wirkt und Laschet, gelinde gesagt, nicht so kompetent. Also wirklich eher ganz, ganz viele Fehler gemacht hat. Während aber gegen Söder tatsächlich der Robert Habeck besser aussieht, Was ich glaube, die bittere Pille zu schlucken ist, auch wenn am Anfang schon kommentiert wurde, Annalena Baerbock ist das kleinere Übel. Ich glaube schon, dass es eine tiefere, leider Gottes, Sehnsucht gibt nach diesem einen Kanzler, der uns aus der Krise führt. Und im Verhältnis zu jemandem wie Söder verliert Baerbock dann leider doch, auch wenn sie inhaltlich, glaube ich, wirklich sehr viel stärker ist. Und auch Robert Habeck ja total viele Fehler macht. Das wurde eben auch schon kommentiert. Er hatte keine richtige Meinung zu Julian Assange. Er konnte nicht erklären, er wusste nicht, wer es die BaFin ist, dass sie sich eigentlich, also wen sie genau kontrolliert. Er dachte, dass so kleine und mittelständische Unternehmen von der Bundesfinanzaufsicht kontrolliert werden, was ja nicht der Fall ist. Also er hat wirklich in ein paar wesentlichen Fragen richtige harte Fehler gemacht. Und das wird ihm auch immer noch zur Last gelegt, weil eigentlich als Kanzlerkandidat kann man sich das nicht leisten. Ich befürchte aber eben trotzdem, wenn es Söder wird, würde ich auf Habeck setzen.
Tja. Stille.
Ja, ja,
ich, also absolut. Also das teile ich irgendwie. Ich wünsche mir wirklich, also kann man sich an der Stelle was wünschen? Ich weiß nicht, ne? Ich bin aber ja, finde irgendwie dieses Spannungsfeld ist natürlich tricky, also weil in jedem Fall halt auch aus der eigenen Partei Gegenwind kommen wird. Und ich bin gespannt, wie sie es geregelt bekommen, dass sie es unter sich klären und es dann keine Wellen schlägt. Wobei die Grünen ja eigentlich bislang allen Konflikten in der Partei im letzten halben Jahr ganz gut aus dem Weg gegangen sind. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen tatsächlich darauf ein, was sie denn politisch vorhaben nach dieser Wahl, falls sie regieren sollten. Es ist ja jetzt so, dass die CDU einfach aus bekannten Gründen massiv verloren hat. Also die CDU war jetzt deutlich unter 30% plötzlich, das schon ist fast historisch. Und umgekehrt hatte Grün-Rot-Rot jetzt nach den letzten Umfragen das erste Mal eine Mehrheit potenziell. Das heißt, das, was lange so ausgemacht schien, dass Schwarz-Grün wird, ist jetzt plötzlich sehr, sehr offen. Auch diese Ampelkoalition geisterte dann nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz wieder durch die Gegend. Und das heißt, ich finde es in dieser Anschauung tatsächlich nochmal spannender, jetzt das Wahlprogramm zu betrachten, weil halt jetzt die Frage ist, okay, wo sind Anknüpfungspunkte? Ich glaube insgesamt, also so, wenn wir diesen ganzen Bereich, okay, was soll sozialpolitisch passieren, was soll in Sachen Klimakrise, aber vor allen Dingen so in Investitionen und jetzt Wege aus den Krisen, aus der Corona-Pandemie aber vor allem passieren, dann ist es schon spannend, wie sich die Debatte da einfach nochmal gewandelt hat. Also während wir vor einem Jahr einfach alle mit der schwarzen Null noch sehr, sehr viel zu kämpfen hatten, scheint sich jetzt eine Partei nach der anderen so Mitte, links der Mitte davon zu entfernen. Alle setzen irgendwie immer noch auf die Schuldenbremse, bis auf die Linke, aber lassen das so sehr undeutlich durchblicken. So auch die Grünen, also wollen die Schuldenbremse unterschiedlich auslegen. Man will sich zwar dran halten, aber es soll schon auch Schulden aufgenommen werden und dann soll unterschieden werden zwischen Ausgaben, die tatsächlich Investitionen sind und Ausgaben, die einfach nur konsumtiv sind, also jetzt nicht irgendwie sich rentieren sollen sozusagen in der Zukunft. Also das heißt, man doktert da so viel rum, um im Endeffekt zu sagen, okay, man braucht.
Bei mir ist sie stehen geblieben. Hoffentlich kommt sie gleich wieder zurück. Okay. Ich glaube, du bist wieder da.
Okay, super.
Alles gut.
Ich dachte schon, das war bei mir. Ja, also genau, die alle tänzeln irgendwie um diese Schuldenbremse herum und trotzdem merkt man, okay, es ist so ein bisschen schwierig noch, sich von diesem Narrativ zu lösen. Also die Grünen zum Beispiel sagen dann, eine kluge Unternehmerin investiert und so tut es der Staat auch. Das heißt, man versucht jetzt also so dieses schwäbische Hausfrau-Motiv, was lange gezeichnet wurde, aufzubrechen, aber es wirkt noch ein bisschen unbeholfen. Tatsache aber, es soll investiert werden und zwar gar nicht so wenig und ich meine, das ist jetzt nach so einer Krise fast unausweichlich, aber die CDU schafft es ja immer noch nicht, sich davon zu lösen. Insofern ist das schon eine deutliche Bruchstelle, würde ich behaupten. Gerade weil es ja so viele Implikationen auch darauf hat, wie viel Spielraum tatsächlich dann sozialpolitisch auch bei der Energiewende und so besteht, tatsächlich das nochmal alles anzuheizen.
Wo ja tatsächlich die Grünen, obwohl es ihr Kernthema ist, nicht so radikal sind und das, was die Klimabewegung fordert, ich glaube, da gab es auch direkt die größte Kritik daran, eben nicht CO2-neutral oder emissionsneutral zu sein rechtzeitig. Also dieses 1,5-Grad-Ziel könnte mit diesem grünen Wahlprogramm auch nicht eingehalten werden, was ja so ein bisschen, wenn man sagen würde, das ist die Kernkompetenz dieser Partei, sind tatsächlich, wir werden ja gleich noch zu den Linken kommen, sind die Linken da strikter und daran erkennt man aber schon, dass die Grünen einen Programmentwurf gemacht haben, was eigentlich gar nicht mal so grün ist in der Hinsicht, sondern eben tatsächlich die Türen zu den Unternehmen auch offen lässt und das total versucht zu moderieren, den Konflikt, und gar nicht so stark auf die Klimabewegung eben zugegangen ist. Also sie versuchen, glaube ich, schon den Wind mitzunehmen und das, was man über sie denkt. Aber in der Tat fordern sie gar keinen klimaneutral bis 2030 zum Beispiel, was eigentlich eine Kernforderung wäre unter der Klimabewegung. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte zu den Investitionen, genau, das ist auf jeden Fall so eine Umkehr in dem finanzpolitischen Denken, was alle drei Mitte-Links-Parteien mehr oder weniger teilen. Also wo man noch früher gesagt hätte, umverteilen, Steuern erheben, das sagen sie auch, ne? Die Grünen, ein ganz klein bisschen Vermögenssteuer auf die ganz großen Vermögen. Das hat auch Robert Habeck so angekündigt. Auch die müssen ein bisschen was abgeben. Also das wird nicht so viel sein. Und das wird auch realistisch nicht ganz oben auf deren Agenda stehen, sondern sie setzen eben tatsächlich auf die Kreditaufnahme, um investieren zu können. Und da gab es einen sehr spannenden Beitrag, den ich fast wichtiger finde vom politischen Bedeutungshorizont als jetzt dieses Programm, war ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Robert Habeck und dem DGB-Chef Rainer Hoffmann. Das ist insofern schon mal besonders in der Konstellation, dass man das eigentlich von der SPD erwartet hätte, dass jetzt Olaf Scholz mit dem Gewerkschaftschef einen Text schreibt in einer der größten deutschen Zeitungen. Aber es hat eben Robert Habeck gemacht. Und tatsächlich geht der Text hauptsächlich um die Investitionen, die getätigt werden müssen, um die Kommunen wieder aufzubauen, Bildung, Gesundheit und so weiter, die ganze Infrastruktur. Und das ist von der Konstellation schon wirklich sehr, sehr interessant, dass sie gemeinsam diesen Bruch mit der Schuldenbremse da so forciert haben auf dieser Ebene. Und ja, wie gesagt, finde ich als Bündnis sehr, sehr spannend. Und es ist ganz, ganz klar wahltaktisch, dass die Gewerkschaften auch merken. Und das scheint mir auch das sozialpolitische Angebot der Grünen zu sein in dem Programm an die Gewerkschaften, dass sie sie auch als Partner anerkennen, obwohl man eben eigentlich sagen müsste, der natürliche Partner der Gewerkschaften war bisher immer SPD, beziehungsweise noch näher dran in vielen Hinsichten die Linke. Und das war schon, wie gesagt, sehr, sehr spannend und hat auch große Wellen geschlagen, weil das politisch tatsächlich so relevant war. Und als letzte Information, Robert Habeck hat offensichtlich auch diese finanzpolitische Wende eingesetzt, indem er nämlich vor, ich glaube, ein, zwei Jahren so eine Gruppe eingesetzt hat, die genau mit Expertinnen und Experten dazu gearbeitet hat. Und man sieht, dass sie schon vorausschauend gemerkt haben, da gibt es so eine Veränderung. Auch die USA setzen jetzt verstärkt auf Kreditaufnahme. Und das kann Deutschland auch machen, der deutsche Staat. Wir hatten ja auch schon eine Sendung zur MMT mit dem Maurice Höfgen. Genau nach dem, zumindest nach dem Denkmuster, dass es an dem Geld nicht scheitern soll, sondern dass man umdenkt und sagt, was muss getan werden, das ist die Handlungsnotwendigkeit. Und dann guckt man, wie viel Geld wir dafür haben, verbrauchen müssen. Aber das Geld ist sozusagen nicht das Problem. Und das haben die Grünen schon stark jetzt aufgenommen und sich diesen Partner der Gewerkschaften gesucht. Das finde ich eigentlich wirklich den stärksten Part an diesem grünen Wahlprogramm und auch in der Konferenz, wenn ihr die jetzt nochmal angucken wollen würdet im Nachhinein, macht es auch einen großen Teil aus. Also Robert Habeck stellt diese Investitionen dann auch nochmal in Gänze vor und daran merkt man, das ist eigentlich, würde ich sagen, so einer der Grundpfeiler dieses Programms.
Ja, und also in dieser Wende, würde ich sagen, haben sie es auch einfach nochmal leichter als die SPD, die jetzt natürlich mit dem Finanzminister gerade antritt, der bis vor der Pandemie eigentlich einer der krassesten Verfechter in der Partei war für schwarze Null und für Sparen und das ja auch durch die Pandemie durchgezogen hat, noch das Narrativ mit, weil wir so toll gespart haben, dürfen wir jetzt auch Geld ausgeben. Das heißt also, es ist zwar so, dass die SPD, da kommen wir ja dann also gleich noch zu, irgendwie sich auch davon löst, aber es ist natürlich, also kommunikationstechnisch eine deutlich größere Herausforderung bei der SPD.
Ja. Bevor wir vielleicht zur SPD kommen, können wir eine kurze Werbung schalten.
Ja, Mensch, also, wie, dass du drauf kommst, so eine Werbung, ja, also, wenn wir schon bei sind, dann machen wir doch einmal Werbung. Wir machen heute wieder Werbung für die junge Welt. Und zwar könnt ihr da ein kostenloses Probeabo bekommen. Wozu und warum, das kommt jetzt. Und zwar läuft das Ganze unter dem Slogan, wer hat Angst vor wem, unter dieser Leitfrage. Ein Bild, was sich dazu so zeichnen lässt, ist, wer hat eigentlich mehr Angst vor wem? Also ist es die Aktivistin, die irgendwie für politische Veränderungen auf die Straße geht, vor dem Polizisten, auf den sie trifft, der irgendwie einen Staat vertritt, mit einer Verfassung, die aus einer Diktatur Struktur hervorgegangen ist, der irgendwie hochgerüstet ist in diesem Polizeiapparat? Oder ist es vielleicht der Staat, der sich mit solcher Aufrüstung gegen die AktivistInnen versucht zu verteidigen und diese zu unterdrücken, um eben den Status quo aufrechtzuerhalten? So, solche und weitere Fragen, dafür lohnt sich ein Blick in die junge Welt. Das ist eine Tageszeitung, eine Linke, mit klarer internationalistischer Ausrichtung. Das zeigt sich zum Beispiel an der Lateinamerika-Berichterstattung, aber auch eben ansonsten in Berichten, Artikeln, Hintergrundberichten, in- und Ausland gleichermaßen. Es gibt immer diesen antikapitalistischen Standpunkt. Es geht darum, sich der Profitlogik des Kapitals entgegenzustellen und aus dieser Perspektive tagesaktuelle Ereignisse als Tageszeitung einzuordnen. Gleichzeitig sucht die junge Welt nach Alternativen. Wie kann es eben rausgehen aus dieser derzeitigen Profitlogik? Und ja, in den Wahlprogrammen ist ja häufig auch eine Sache, eine Forderung, Genossenschaften und genossenschaftliche organisierte Unternehmen. Ein solches ist die junge Welt, ist eine Genossenschaft, das heißt, sie gehört den Leuten, die sie lesen. Ihr könnt also Teil dieser Gruppe werden, denn es gibt das Angebot, dass ihr die junge Welt 3 Wochen lang kostenlos und unverbindlich lest. Unverbindlich heißt, man bestellt es einfach, es läuft nach drei Monaten ist es nicht ganz, sondern 3 Wochen läuft es einfach so ab, ihr müsst nichts mehr tun, es wird einfach nicht mehr geliefert, außer natürlich, ihr wollt ein Anschlussabo abschließen und entscheidet euch dazu, dauerhaft die junge Welt zu lesen. Das endet insofern automatisch, ihr könnt es bestellen unter www.jungewelt.de/Probeabo. Ihr könnt da auch den Grund angeben, warum ihr das gemacht habt und da dürft ihr natürlich dann gern 9:30 angeben, aber ansonsten geht es auch noch per Telefon, merkwürdigerweise. Das wäre die 030-536-355-84. So, bei diesen Telefonhotline komme ich mir ein bisschen vor, wie als wäre ich so eine Radiosprecherin, die jetzt so eine Songwünsche entgegennehmen kann. Aber
das
genau.
Wir auch noch.
Das ist der nächste Schritt nach den Einblendungen. Da freut sich Flo sicherlich. Aber insofern, genau, Werbung hier für die junge Welt. Schaut doch mal 3 Wochen Probeabo-mäßig rein und guckt mal, ob es was für euch ist. Link habe ich gesagt. Viel Spaß damit. So, Ines, Werbung
was
vorbei.
Was für ein Übergang jetzt zu Olaf Scholz und der SPD.
Wen man nicht als Probeabo nach Hause geliefert bekommen möchte.
Also Olaf Scholz haben wir schon relativ lange an der Backe. Wenn man ihn einmal hat, wird man den Seeheimer nicht so schnell wieder los. Ja, Olaf Scholz ist ja überraschenderweise dann doch Kanzlerkandidat geworden. Man muss sich das nochmal, glaube ich, vergegenwärtigen. Jetzt, wir kommen auch gleich aufs Programm, aber man muss sich nochmal vergegenwärtigen, glaube ich, wie er Kanzlerkandidat geworden ist. Nämlich eigentlich haben vor über einem Jahr mit einer nicht übergroßen, aber deutlichen Mehrheit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans den Parteivorsitz gewonnen. Basisabstimmung, ne? Also wirklich mal Rückhalt. Und Olaf Scholz ist unterlegen damals mit Clara Geiwitz. Und man fragt sich jetzt, was ist in dem letzten Jahr passiert, dass er trotzdem Kanzlerkandidat wurde? Also es ist einfach so eine typische SPD-Dynamik, wo man irgendwie sieht so, es gibt so eine kleine Tür, ist offen. Ne? Wir erinnern uns, unser Steve war total euphorisch, Novabo in unserer Sendung, Steuergerechtigkeit und so. Ne? Jetzt kommt es alles. Und dann am Ende haben sich dann doch wieder die Seeheimer und all wieder durchgesetzt und gesagt, so nee, die sind uns doch irgendwie zu links und dieser Skäsken macht auch so ganz viel irgendwie linke Sachen und so weiter. Und das ist der einzige stabile Typ. Und am Ende stehen sie alle da lächelnd und beglückwünschen ihn als Kanzlerkandidat. Man weiß so, es geht eigentlich gegen die Basis der SPD. Die anderen sind jetzt vielleicht auch noch nicht beliebter in der Bevölkerung, aber so Olaf Scholz steht wirklich, du hast es ja schon gesagt, für eigentlich alles, was irgendwie die Agenda-Politik bedeutet, was die Sparpolitik bedeutet als Finanzminister. Er steht jetzt zugegebenermaßen auch für Kurzarbeitergeld und auch für Rettungsschirme und so weiter. Also er ist jetzt ja nicht einfach nur der Buhmann, weil er der Finanzminister ist, sondern er gibt Leuten ja auch tendenziell Geld. Aber trotzdem von der SPD-Historie ist es schon Wahnsinn und der vollkommene Wahnsinn ist eigentlich, dass das Programm dann überschrieben ist mit Zukunft, Respekt, Europa.
Ja, und das steht so, also die SPD sagt, sie muss kämpfen. Und das ist jetzt ja irgendwie, also Robert Habeck würde das als Erkenntnis verkaufen. Das ist jetzt ja erstmal recht offensichtlich. So. Und also Sie haben es ja mit Martin Schulz versucht. So, kurz war der Schulzzug da, dann zeigte sich, ah, ist irgendwie doch nicht der radikale Typ von außerhalb, so, dann war das mit dem Schulzzug wieder vorbei. Also so, wir wissen jetzt langsam irgendwie, die SPD braucht dieses Unwort Erneuerung, so, sie muss irgendwie NichtwählerInnen zurückgewinnen, sie muss die alte SPD-Wählerinnschaft zurückkriegen, also, irgendwie muss sie an die Leute kommen, die sie am Ende wählen, und wen stellt sie auf? Olaf Scholz. So, dass dieser Typ sich in dieser Partei nochmal rehabilitieren kann, ist eigentlich der reinste Wahnsinn. Also so, der hat halt einfach das größte Verbrechen der SPD, okay, also ist vielleicht ein bisschen der Superlativ, es gibt sicherlich noch andere große Verbrechen der SPD, aber so, er hat einfach, also die Agenda 2010 mit aufgesetzt, war da so der maßgebliche Typ, schafft sich lange, also immer noch nicht so richtig davon zu lösen. Letztens kamen wieder Videos, wo er Brechmitteleinsätze in Hamburg verteidigt, also dieser Typ, als SPD-Kanzlerkandidat, das ist schon wirklich eine sehr spannende Geschichte. Friedrich Merz würde wahrscheinlich sagen, ah, wow, in der Partei geht das. Also es ist einfach, ja, ich werde leider sehr zynisch dabei. Aber vielleicht können wir ja mal einen Blick in Olaf Scholzes Rhetorikkiste werfen. Weil, also da erklärt sich dann, warum er Kanzlerkandidat werden sollte, oder?
Ja, wir geben dafür mal Twitter frei. Auch schön, haben wir auch noch nicht gemacht. Aber ihr könnt das sehen?
Ja. Mhm.
Okay, gut. Dann, okay.
Wir verpassen, das ist etwas, wir das unmittelbar es, ich, zusammenhängt mit den Entscheidungen, die wir hier und heute treffen.
Sorry.
Über Zukunft wird viel diskutiert. Und man hat den Eindruck, viele glauben, die ereignet sich sowieso. Irgendwas wird schon sein in der Zukunft. Aber wie sie sich entwickeln wird, welche Möglichkeiten wir haben und welche Möglichkeiten wir verpassen, das ist etwas, das unmittelbar zusammenhängt mit den Entscheidungen, die wir hier und heute treffen. Und da bin ich ganz sicher. Wenn wir über die Zukunft heute diskutieren, dann ist das anders als vor 15 oder 20 Jahren. Dann ist das gewissermaßen der entscheidende Zeitpunkt, in dem es gelingen muss, dass wir das auch tatsächlich hinkriegen. Es sind also die entscheidenden 20er Jahre, die jetzt begonnen haben, in denen die Weichen für unsere Zukunft in Deutschland und in Europa gestellt werden müssen und in der es darauf ankommt, wer wie regiert. Zukunfts ist also ein Gestaltungsauftrag.
Okay. Alright. Danke, SPD.
Soziale Politik immer, für dich, Ines. Hast du nicht verstanden?
Warum fühle ich mich nicht angesprochen? Ich glaube, also was ich bei Olaf Scholz wirklich beeindruckend finde, dass er das überall immer so macht, in Talkshows, auch bei so Vorstellungsrunden und so von dem Parteiprogramm. Er ist immer so, er gilt als der Pragmatiker, ne? Also er war auch schon Regierungschef in Hamburg und hat da das und das durchgesetzt und hast du nicht gesehen und wir machen das gut und wir machen das richtig und wir werden das korrigieren und wir werden das hinkriegen. Also heute, da war es jetzt auch schon wieder, ich glaube, das ist das zweitmeiste Wort, was Olaf Scholz irgendwie sagt, so, wir werden das hinkriegen, wir werden das irgendwie umsetzen und ich glaube, das ist das, was ihn oder was er auch versucht, sich selbst immer wieder zuzuschreiben. Wir sind die, die das dann tatsächlich in der Regierung umsetzen und wir kriegen das gut und richtig hin. Also die Wörter gut und richtig sind ja eigentlich so auch wiederum nichtssagend und banal. Aber es klingt bei Olaf Scholz irgendwie, es macht es irgendwie Sinn, dass er das so sagt, weil das so, indem wir, also auch wie die CDU, indem wir gut und gerne leben können. Und bei der SPD ist das dann halt irgendwie, das werden wir dann auch gut und richtig hinkriegen. Und dann werden wir das auch machen. So, das ist irgendwie so ein bisschen dieser Low-Level-Pragmatismus, der sich da die ganze Zeit so, wir werden es nicht gut, wir werden es nicht richtig toll machen. Also überhaupt nicht in Superlativen und überhaupt nicht so philosophisch wie Habeck so. Solche Thesen hat er zum Glück nicht so drauf. Wobei auch da wieder die Gesellschaftsanalyse sehr, sehr ähnlich. Also Reckwitz kommt in dem Debattenbeitrag von Olaf Scholz auch wiederum in der FAZ natürlich auch vor, weil das ist halt jetzt gerade mal unser Theoretiker der Stunde und redet da halt auch wieder so ganz bedrückt darüber, wie gespalten die Gesellschaft ist, gerade die USA, ne, ganz, ganz schlimm und das führt dann zu Trump und deswegen müssen wir halt den gemeinen Sinn wiederfinden und halt diesen Respekt. Also man sieht in dem Programm und auch das, was sich quasi Olaf Scholz auf die Stirn tätowieren möchte, ist halt dieser Respektbegriff. Und der ist einfach so ein blanker Hohn, finde ich, bei der SPD gerade.
Ja, vor allen Dingen, sie sind rausgesprintet, könnte man sagen. Mhm. so, haben gesagt, das sind unsere Zukunftsmissionen. Und dann haben sie gesagt, ja, so Klimaneutralität vor 2050 wäre schon super, so ein bisschen bessere Bezahlung im Gesundheitssektor, ein bisschen bessere Mobilität, meine, 20, das wäre alles. 50, ne? Genau, und das alles sind ihre Zukunftsmissionen, also so, ich meine, selbst Ursula von der Leyen spricht bei Missionen dann wenigstens von der Mondlandung oder so, aber die SPD meint dann irgendwie so ein bisschen bessere Gesundheitspolitik oder so. Das fand ich schon ziemlich, und dann ist dieses Programm überschrieben mit Zukunft, Respekt, Europa. Ich wüsste, ganz ehrlich, ich wüsste jetzt, wüsste ich nicht, dass die SPD ist, wüsste ich nicht, ob, also, ob es nicht die CDU sein könnte. Ja. Eigentlich könnte es nur noch die CDU sein, und das ist, finde ich, ja, also, das ist ja genau auch das Problem, was Scholz hat. So, er ist irgendwie CDU-Light, damit gewinnt die SPD aber keine Stimmen, kann er nur hoffen, dass die CDU so abstürzt, dass vielleicht noch ein paar Leute zur SPD rüberkommen, so. Und was ich wirklich fast blanken Hohn finde, ist dieses Respekt-Ding und der, dass all die Forderungen, all die Maßnahmen, die unter diesem Respektreiter zusammengefasst werden, da ist irgendwie Migration, da ist dann Rassismus, da ist dann irgendwie, sind Arbeitskämpfe drin. Und das alles ist überschrieben von diesem vom Moral triefenden Wort Respekt. Als ging es, also es geht nicht um Veränderung offenbar, es geht nicht um Gerechtigkeit, es geht nicht um irgendwas, was einfach sowieso anders sein sollte, sondern es geht um Respekt. Respekt schenkt man einander. Respekt ist ein nettes, also ist nice to have. Respekt ist irgendwie schon schön für alle. Und dass da so viel zusammengeworfen wird, aber so uninspiriert in so einem, also in so einem Wort, wo ich immer direkt an FIFA denke, dass die wieder irgendwie eine Kampagne auf irgendeinem Trikot haben, das ist einfach, also ja, ich finde, daraus spricht fast der blanke Hohn für die, die, für die Gewerkschaften, für die ArbeiterInnen, die irgendwie eigentlich traditionell vielleicht ihren Platz in der SPD gefunden hätten. Und ja, dieser Beitrag da von Olaf Scholz wurde ja sogar von Olaf Scholz als öffentlichkeitswirksam geteilter Social-Media-Beitrag da verwendet, wo ja irgendjemand sich gedacht haben muss, na, das ist eine tolle Aussage, pointiert auf den Punkt, damit wollen wir Werbung machen. Und es ist einfach, also er sagt, Zukunft kommt nicht einfach so. Ja, doch, eigentlich schon. So, und man könnte als Regierungspartei schon auch diese Zukunft jetzt gestalten. Und also da stimmt irgendwie alles nicht so richtig. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, was die SPD irgendwie hat. So, sie tritt geschlossen auf, aber es ist nicht enthusiastisch. So, sie will große Missionen zeichnen, aber verbleibt dann im Klein-Klein irgendwie. Sie schafft es, sie macht vielleicht sogar Veränderungen in ihrem Parteiprogramm. So, das Wahlprogramm hat ja durchaus veränderte Punkte im Gegensatz zum, im Vergleich zu den vorherigen Programmen und so. Und trotzdem entsteht nie so ein richtiges Gefühl, nicht so eine richtige Vision von der Zukunft. Es ist einfach, es ist ein Verwaltungsprogramm. Es liest sich wie ein Verwaltungsprogramm. Und Olaf Scholz ist der oberste Bürokrat, der so im Max-Weberschen Sinne stempelt.
Insofern passt es wirklich noch ganz gut. Ja, und genau, also sein, sozusagen sein Theoretiker ist halt der Michael Sandel, der hat so ein, ne, so ein, auch so ein quasi so ein liberaler Kommunitarist. Das heißt, der gesagt dann eben auch so Gemeinwohl, ganz viel und alles dreht sich um diese Anerkennung und also wie mit diesem Respektbegriff so. Und ein Kollege und ich, der Pujan Karambelgi und ich, haben darüber einen Artikel geschrieben und mit der Überschrift so, von Respekt kann man sich nichts kaufen. Also was bleibt davon denn nämlich übrig von diesem großen Begriff, ist am Ende, der Mindestlohn wird auf 12 Euro erhöht, was also ehrlich gesagt schon lange hätte passieren müssen und was jetzt auch, also was eine wichtige Erhöhung ist, gar keine Frage. Aber was halt trotzdem von der SPD, die den Niedriglohnsektor überhaupt erst geschaffen hat, dass man überhaupt einen Mindestlohn braucht, einen gesetzlich verankerten, wo 8,50 Euro schon zu wenig waren und jetzt 12 Euro wären, wie gesagt, eine Erhöhung, aber das hilft denjenigen, die seit 20, 30 Jahren in diesem Niedriglohnsektor hängen, relativ wenig. Oder ein anderes Beispiel, Hartz IV in der heutigen Form soll abgeschafft werden. Also die SPD schafft es auch immer noch nicht. Die sagen immer noch so, überwinden, man weiß nicht so ganz genau, in der heutigen Form. Es soll also durch ein Bürgergeld ersetzt werden in dem Programm. Und man weiß aber eben nicht ganz, und es soll noch keine Sanktionen mehr geben. Und die Prüfung wird nicht direkt gemacht, sondern ein, zwei Jahre später. Also es ist schon humaner als das Hartz-IV-System, das kann man gar nicht anders sagen. Aber sie schaffen es nicht, einfach mit diesem eigenen System, mit dem selbstgemachten System zu brechen. Und das können sie natürlich auch gar nicht, weil jemand wie Olaf Scholz das auch gar nicht persönlich darstellt. Also es müsste ja wirklich jemand sagen, der nicht verschämt in der heutigen Form sagt, würden wir das gerne abschaffen, sondern jemand, der wirklich authentisch rüberbringen kann, warum das Bürgergeld jetzt besonders gut ist und warum es menschlich ist. Das kommt überhaupt nicht rüber. Es scheint einfach nur ein neuer Begriff zu sein. Und es gibt ein paar menschlichere Aspekte in diesem ansonsten immer noch schrecklichen System. Also da kommt auch einfach zu wenig oder klimapolitisch irgendwie das Tempolimit zu fordern, was die SPD schon vor 10 Jahren mal in dem Programmentwurf hatte, dann nie durchgesetzt hat in Koalitionsverhandlungen. Also es wird das Erste sein, was sie wieder loswerden wollen in einer großen Koalition, die es wahrscheinlich ja nicht mehr geben wird nach jetzigem Stand. Aber das ist auch alles super unauthentisch und ja, diese Klimaneutralität 2050 viel zu spät. So der Ansatz mehr E-Autos bis 2035 und so, das ist noch alles sehr, das geht in keine Richtung, ne? Das ist von allem so ein bisschen Klima, dann will man, also wenn man Klimapolitik will, dann geht man vielleicht zu den Grünen, wenn man radikalere Klimapolitik will, geht man zu den Linken. Sozial wird es diejenigen, die verarscht worden sind von der SPD, nicht wieder zurückholen. Die Frage ist dann wirklich, für wen ist dieses Programm geschrieben, für wen ist dann Olaf Scholz der Kanzlerkandidat? Sein einziges Plus könnte sein, dass die anderen wirklich in dieser Krise so schlecht waren, also alle CDU-Minister, dass er schon wieder kompetent aussieht. Also er könnte einfach davon profitieren, dass er als Finanzminister kompetent war jetzt die letzten Monate und nicht so schlecht aussah im Verhältnis zu Jens Spahn, Andi Scheuer und wir können sie alle nennen. Also das ist sein einziges Plus ist, dass er kein CDU-Minister war in den letzten Monaten, leider Gottes.
Ja, ich meine, die SPD hat natürlich also auch immer dieses Reaktions- und Imageproblem dann noch zusätzlich. Also die SPD sagt, wir wollen Klimaneutralität vor 2050, aber definiert da nichts, heißt also okay 2050. Die Grünen sagen, wir wollen Klimaneutralität deutlich vor 2050, ist auch keine definitive Aussage. Bei den Grünen haben sich alle schwer getan, jetzt aber zu sagen, oh, aber auch die Grünen, die wollen zwar 1,5 Grad, aber das reicht alles nicht und so, das zu argumentieren. Bei der SPD ist es immer viel einfacher so. Und insofern, da also kriegen sie natürlich auch, es ist natürlich auch leichter, die SPD zu kritisieren, aber es, am Ende stimmt ja, was unterm Strich rauskommt. So, es reicht halt einfach nicht. So zieht es sich halt so durch. So zieht es sich auch durch bei der Schuldenbremse. Auch da irgendwie zentrale so Abkehr von diesem schwarze Null-Denken. Aber so genau wissen sie noch nicht, was sie jetzt damit anstellen sollen und wie groß jetzt Investitionsrahmen denn eigentlich sein dürften. Also man will sich im verfassungsrechtlichen Rahmen befinden. Das heißt, die Schuldenbremse ist irgendwie immer noch maßgeblich erst einmal. Ich glaube, der Pluspunkt tatsächlich bei Scholz, es könnte vielleicht sogar noch ein bisschen stärker sein. Er war ja in der Beliebtheitsskala auf einer Höhe lange jetzt mit Söder. Und ich glaube, wenn man jetzt mal einen Söder, einen Habeck und einen Scholz nebeneinander stellt und man möchte nicht die CDU wählen, weil sie so verkackt hat, dann ist natürlich Scholz näher an irgendwie diesem Format Politiker, als das einen Habeck scheint. Also gerade wegen dieser philosophischen Art, die Habeck an den Tag legt. Und dann ist vielleicht sogar doch Scholz bürokratische Art, irgendwie die Dinge zu handeln, eine Sache mit der Leute dann irgendwie was assoziieren, aber in jedem Fall ist es dann immer nur die zweite Wahl und die Grünen haben halt das Klimading, das heißt, da kann die SPD jetzt hinterherrennen, wie sie will. Die Linken sind immer radikaler in den sozialen Forderungen so und in den sozialen Ankündigungen und die SPD will irgendwie versprechen, dass sich ab September alles ändern könnte, obwohl sie jetzt regiert und das ist einfach ein in sich schwierige Situation und es schlägt sich ja auch einfach nicht so richtig in den Umfragewerten nieder. Insofern, es geht bislang auch einfach noch nicht so richtig auf.
Ja, sie können nicht dabei davon profitieren.
Genau. Wollen wir es dabei belassen für die SPD?
Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben noch, bei der CDU, ich sage es gleich, kommt nicht mehr so ganz so viel. Das ist mehr der Spaßfaktor, weil da noch nicht so viele Inhalte kommen. Aber wir gucken trotzdem auch noch auf die Linke, bei der wir ja schon letztens beim Parteitag mit dabei waren und schon über die ein oder anderen Punkte gesprochen haben. Ich will mal zunächst, um einen Einblick darin zu geben, wie die Linke sowas präsentiert. Und zwar hat die Partei natürlich auch eine Pressekonferenz gemacht, die schalten wir auch gleich ein. Aber man kann sich das Programm, was ich gut finde, auch als PowerPoint-Präsentation sich angucken. Also das Ganze ist dann so ein bisschen verkürzt auf die wirklich zentralen Aussagen. Und das ist natürlich erstmal super, weil man dann nicht 150 Seiten lesen muss. Übrigens viel zu langes Wahlprogramm. Aber man kann sich eben diese PowerPoint angucken. Und vielleicht machen wir das mal eben, genau, schon mal da, die Überschrift, die ist nicht so markig wie Grüne und SPD, könnte man jetzt vielleicht sagen, weil Zeit zu handeln, okay, ich finde, das geht nur, aber dann für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Und es ist wie immer bei der Linken, dass das alles irgendwie richtig ist. Also das steht auch für den Markenkern der Linken auf eine Art. Also zumindest soziale Sicherheit und Frieden in jedem Fall. Klimagerechtigkeit ist jetzt so im letzten Jahr noch so mit dazugekommen als Begriff oder in den letzten 1-2 Jahren. Aber es ist sehr, sehr nach innen gerichtet. Also es befriedet sozusagen die inneren Wünsche. Es gibt da die Strömung, wir hatten das schon beim Parteitag, die sehr friedenspolitisch stark sind. Es sind jetzt sehr stark Jüngere dazugekommen, die dieses Klimathema einbringen. Und soziale Sicherheit ist irgendwie so einer der Gründungskerne der Linke. Das ist alles da drin. Und wie gesagt, es ist auch nicht falsch, aber es ist sehr nach innen gerichtete Kommunikation, während, finde ich, das Grünen-Programm, aber auch das SPD-Programm sehr viel allgemeiner und nach außen wirken. Wir wollen regieren und für alle da sein. Die Linke macht ein Programm für Linke. Also, da ist jetzt nichts, da ist programmatisch das drin, was man irgendwie erwartet. Es wird jetzt auch schon eben gesagt, inhaltlich gut, sehr textlastig, unruhiges Layout, ja. Genau, das kommt nämlich dann noch dazu, wenn man sich das dann nämlich anguckt. Und wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht erstmal so inhaltlich, würde ich, also 100% würde ich sagen, unterschreiben. Aber es ist so eine PowerPoint, die man so 10. Klasse gemacht hätte. Also so, da kommt irgendwie so, ich weiß nicht, das liegt schon an der Schriftart. Was ist fett gedruckt? Man weiß irgendwie gar nicht so richtig, worauf man gucken muss. Wir müssen den Markt regeln. Und dann wird so Zukunft, Solidarität, Frieden, Klima. Also es ist so irgendwie überall. Sozial, ökologisch, friedenspolitischer, Politik. Es ist ja auch wieder alles so diese Buzzwords. Und das geht halt die ganze Zeit so durch. Also ich finde, auch da, es wird sehr konkret, das muss man sagen. Also man steigt sofort hier ein. Ihr seht das direkt. Mindestrente 1200 Euro, Rentenniveau 53% und so, Renteneintrittsalter. Es ist sehr konkret, das kann man ihnen nicht vorwerfen, aber es hat eben gerade nicht diese Vision. Also es steigt sozusagen direkt in was ein und ist auch auf seine Art so ein bisschen technokratisch und immer so ein Ticken besser als bei der SPD. Es war es auch schon immer. Aber ich sehe jetzt nicht so den großen antikapitalistischen Wurf und deswegen brauchen wir eine sozialistische Vision. Also wenn das jetzt draufstünde, irgendwie eine sozialistische Vision für die Zukunft, hätte ich total Bock, da reinzugucken. Aber bei den Schlagworten irgendwie gar nicht.
Das ist ja vielleicht auch so der Punkt, selbst wenn sie ein Programm für Linke machen, dann fällt es doch bei dieser Optik und bei dieser Aufmachung und auch insgesamt so, wie es angegangen wird, genau dieses Technokratische und so, super konkret, also es ist sicherlich so, dass wenn man tatsächlich nach konkreten Antworten sucht, man bei den Linken am meisten findet, aber so ist mal, ist so alles, ja, es zeichnet nicht ein richtiges Bild, das heißt, ich finde auch als Linke fällt es irgendwie schwer da jetzt zu denken, ah, geil. Also allein so diese Überschrift, es hat so viele Elemente, es ist irgendwie Zeit zu handeln, dann kommen diese Schlagworte, dann steht noch Wahlprogramm dabei, da ist noch die Linke mit diesem furchtbar hässlichen Ding und also so und jetzt geht es genauso weiter, also ja gut, diese Präsentation steht für sich irgendwie. Es ist wirklich sehr viel los und gleichzeitig sehr wenig los, könnte man sagen. Und es fehlt, glaube ich, tatsächlich einfach an diesem Willen, doch jetzt die breite Masse anzusprechen und tatsächlich, weiß ich nicht, also eine Vision zu zeichnen für, wie es denn jetzt auch gehen könnte. Und ich verstehe es insofern überhaupt nicht, weil doch gerade irgendwie der Bedarf ist gesellschaftlich, dieses Bild von, wie es anders aussehen könnte, zu zeichnen. Also so, wir brauchen über schlechtes Design oder so gar nicht sprechen, dass man keine Vision verspricht. Das ist doch irgendwie, also in dieser Zeit, in einer Krise, das verstehe ich wirklich absolut nicht. Und das, finde ich, ist so, also man möchte so helfen fast, aber es ist, finde ich, tatsächlich einfach traurig, weil ich sehe, dass jetzt irgendwie die Chance wäre für linke Visionen, die auch mehr Menschen ansprechen würden. Aber es verliert sich eben dann doch sehr in dem, okay, wo müssen wir uns im Verhältnis zu den anderen Parteien nochmal positionieren? Ich finde, bezeichnend diese Mindestlohndiskussion, jetzt wo auch die SPD es auf 12 Euro geschafft hat, ist die SPD, ist die Linke bei 13 Euro. Und also ich bin gespannt, wie weit es noch geht, aber genau, und ja, es ist irgendwie keine Vision, die jetzt gegen SPD und Grüne steht. Und ich finde deshalb, das macht es natürlich auch noch schwieriger zu verkaufen, wenn man jetzt tatsächlich sagt, man hat keinen Bock auf Regieren. Weil in diesem Programm zeigt sich jetzt nicht direkt, warum das nicht gehen sollte. Also wenn, dann bräuchte man schon eine klar andere Vision der Gesellschaft und der Welt irgendwie, um zu sagen, also diese Regierung, das passt auf keinen Fall. Aber wenn es jetzt um Mindestlohn 12 oder 13 Euro geht, um irgendwie Klimaneutralität deutlich vor 2050 oder dann Richtung 2035, 2040 oder so, da kann man ja nicht ernsthaft einer breiten Masse in der Bevölkerung versprechen. Man hätte jetzt so grundlegend andere Vorstellungen, dass das nicht funktioniert. Insofern, ja, irgendwie liest es sich wie ein Entwurf, aber nicht der Entwurf nur zu einem Programm, sondern irgendwie der Entwurf für, wie man es kommunizieren könnte. Und jetzt fehlt halt die Geschichte dahinter, so ein bisschen.
Total. Und auch gleichzeitig, sie können sich eben nicht entscheiden, was sind jetzt wirklich die entscheidenden Begriffe, was sind die zentralen Forderungen. Also wir können ja nur hoffen, dass das im Wahlkampf dann nochmal herauskommt, ne? Also dass man sich dann wirklich mal fokussiert auf ein, zwei Sachen. Aber genau, sozialpolitisch Mindestlohn 13 Euro, okay, ein Euro mehr als die SPD. Höhere Löhne, Tarifverträge, ja, gute Arbeit, sachgrundlose Befristung will die SPD auch nicht mehr, also ist auch schon sehr ähnlich Mitbestimmungsrechte, Anti-Stress-Verordnung. Da ist man jetzt auch nicht gegen, aber weiß ich jetzt auch nicht so richtig. 30-Stunden-Woche, 4-Tage-Woche ist, glaube ich, eine Sache, die irgendwie Sinn ergibt, die jetzt auch während der Corona-Pandemie einen Unterschied macht. Also vielleicht können Sie das nach vorne stellen, weil das ist tatsächlich der einzige Unterschied. Mhm. Wenn ich dieses sehe, die Wirtschaft ökologisch umbauen, denke ich so, ja, finde ich auch total richtig. Ich kriege ja immer noch die Krise, wenn er sieht, ein linker Green New Deal oder ein progressiver Green New Deal. Ich meine, ihr müsst es nicht Green New Deal nennen. Ne? Ich habe das jetzt schon 1000 Mal gesagt. Nennt es, wie ihr wollt. Ich finde halt sozial-ökologische Transformation nicht den geilsten Begriff. Aber ich finde es noch schlimmer, wenn man linker Green New Deal sagt. Also entweder es ist der Green New Deal, der ein Vorbild hat bei den linken Demokratinnen aus den USA. Oder ihr denkt euch einen neuen Begriff aus. Labour hat dann Green Industrial Revolution gesagt, weil sie halt gedacht haben, das passt mehr in unseren kulturellen Kontext. Wir nennen das irgendwie Revolution. Macht, was ihr wollt. Also erfindet auch einen deutschen Begriff, den ihr dann wirklich setzen wollt und den ihr auch dauernd benutzt. Aber dieses halb Englisch, halb Deutsch und also weder mutig in die eine noch in die andere Richtung ist so bezeichnend leider. Und genau, wir haben auch noch einen, leider Gottes auch noch einen anderen Ausschnitt, der das, was wir jetzt eben gesagt haben, nochmal unterstreicht. Ich will das auch gar nicht so in die Länge ziehen, weil wie gesagt, ich finde eigentlich die Inhalte total richtig. Aber es sind zum Teil eben auch so Sachen da drin, wie jetzt zu der Bildungspolitik oder zu dem Mietendeckel, der ja auch total der Schlager ist eigentlich in Berlin. Also eine super Sache, wo man sagen kann, so reformpolitisch, tatsächlich ist da was drin, was den Leuten wirklich was bringt. Also worüber alle sprechen und so weiter. Aber viel von dem, was sie da auch fordern, ist ja bundespolitisch gar nicht umsetzbar. Also ich verstehe nicht so richtig, was das in einem Wahlprogramm soll für eine Bundespartei, wo relativ viel davon auch Gemeinschaftsschulen, wie gesagt, ich finde das alles richtig, aber das ist nicht das, was die Bundespartei jetzt so richtig setzen muss. Also das ist, ja, leider Gottes das, was sich so durchzieht. Aber wir gucken mal, wie noch die alten Parteivorsitzenden, Bernd Rixinger und Katja Kipping, das Ganze, jetzt habe ich das Audio wieder. Scheiße, sorry, meine Schuld.
Nee, ich
muss
immer
so ein kleines Häkchen anklicken und das
habe ich nicht. Ja, ein letzter Punkt vielleicht noch zum Wahlprogramm. Ich meine, das sind natürlich, also was Green New Deal und tatsächlich irgendwie Investitionen angeht, halt einfach so viel spannendere Ansätze als irgendwie bei SPD und Grünen. Und es ist halt auch irgendwie, es ist ein ehrlicheres Programm, also es wird ehrlicher dem gerecht, was tatsächlich notwendig ist. So, es geht darum, Energie Versorgung zu vergesellschaften oder halt in kommunale oder in Bürgerinnenhand genossenschaftlich zu organisieren, wie auch immer, also in so verschiedene Formen. Es wird also darüber nachgedacht, halt wie, in was für Eigentumsformen und tatsächlich kollektives Eigentum bestimmte Schlüsselindustrien überführt werden könnten, dass die Automobilindustrie eben umgebaut werden muss, dass das mit Transformationsräten geschehen kann, die dann auch Initiativrechte haben, also so eine Art Bürgerinnenräte, aber in sozialistisch und in effektiv, so. Also all diese Dinge sind drin und das, finde ich, ist halt ein ernsthafter Kontrast. Also das würde halt eine SPD oder würden auch die Grünen nicht fordern. Die lassen das dann so anklingen, die wollen dann irgendwie Partizipation, aber nicht ernsthaft ein Initiativrecht oder so. Und all diese Dinge, also wirklich die Schlüsselindustrien bereit sein, richtig umzubauen, aber ohne das zulasten der Arbeiter in den Industrien zu machen, das wäre halt wirklich ein Punkt, der auch einen Unterschied machen würde, glaube ich. Aber das wird halt so fallen gelassen. Also da ist so ein bisschen fast, als würde die Linke sich für ihre sozialistische Vision dann schämen, fast.
Ja, eben, so. Weil es sind eben Ansätze von sozialistischem Umbau. Und dann nennt es halt grüner Sozialismus, das wurde auch schon eben so kommentiert. Aber dann, also Klimagerechtigkeit finde ich auch nicht einen schlechten Begriff, aber sozusagen, das ist eigentlich, wird der Radikalität dann der einzelnen Punkte in dem Programm gar nicht so richtig gerecht. Und auch da schlagen sie nicht richtig Kapital aus diesen Transformationsräten zum Beispiel, die ja auch ein gemeinsamer Vorschlag waren mit den Gewerkschaften. Aber es gab dann eben keinen gemeinsamen Beitrag zum Beispiel mit der IG Metall über diese Transformationsräte. Also niemand hat außerhalb einer bestimmten Bubble davon jemals gehört. Ich kenne die Idee jetzt seit ungefähr einem Jahr. Wir hatten auch mal ein Gespräch hier bei 9:30 mit Hans-Jürgen Urban, da haben wir auch darüber gesprochen. Das ist eine total gute Idee, wo Arbeiterinnen und Arbeiter gemeinsam sprechen können, auch mit der Klimabewegung zusammen in diesen Räten, wie man die Transformation gestaltet. Aber das ist halt nicht populär gemacht worden. Und die Aufgabe einer sozialistischen Partei wäre es schon, sich zu entscheiden, das ist einer unserer Hauptpunkte, so wollen wir es angehen. Das muss irgendwie ins Zentrum gerückt werden. Aber ja, tatsächlich. Also ich bin gespannt, was noch für zentrale Begriffe kommen. Ich habe hier noch den Bernd Rixinger. Wir wurden nämlich auch noch gefragt, was wir von den neuen Parteichefinnen halten. Das können wir dann vielleicht noch sagen. Hier lassen wir noch einmal den Bernd Rixinger zu Wort kommen.
Und dann kommt von ihm noch direkt eine zweite Frage. Sehen Sie Anknüpfungspunkte an die Zukunftsmission der SPD, die Olaf Scholz gerade vorgestellt hat? Und worin werden sich wahrscheinlich die Wahlprogramme von SPD und Linken vor allem unterscheiden?
Wir kennen ja die genauen Inhalte des Zukunftsprogramms der SPD nicht. Die Überschriften scheinen ja direkt von uns abgeschrieben zu sein. Da haben wir nichts dagegen. Das war ja in der Vergangenheit auch schon immer so, dass die Linke eine Vordenkerrolle in Sachen sozialer Gerechtigkeit hat. Ich glaube, der entscheidende und wesentliche Unterschied ist, dass wir uns nach der Wahl auch an unser Wahlprogramm halten. Und wir wären mehr als erfreut, wenn das auch die SPD machen würde. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so der Fall. Wir nehmen das ernst und sagen, für uns gilt nach der Wahl, was wir vor der Wahl gefordert haben.
Ja, ist natürlich sehr redlich, aber ist so absolut links zu sagen, ja, wir hatten die ganze Zeit immer recht. Also es ist auch ein bisschen mimosig zu sagen, wir haben das schon immer gesagt und ihr habt schon immer bei uns abgeschrieben. Dadurch werden sie halt dieses Ding, sie sind einfach die linkere Version der SPD leider überhaupt nicht los, weil er hätte ja zum Beispiel sagen können, dass es einen grundsätzlichen Unterschied gibt, weil wir setzen, die Arbeiterinnen und Arbeiter sind zentral, ne? Also die sind zentral für uns. Das ist der hauptsächliche Unterschied zwischen den blumigen Begriffen, die da kommen. Alles schön und gut, wenn er von Respekt redet, aber wir wollen, dass die Menschen wirklich was verändern und dass sie wirklich was in ihrem Leben machen. Also so einen inhaltlichen Punkt zu setzen, anstatt zu sagen, ja, aber wir haben es ja irgendwie schon immer gesagt, das finde ich ganz, ganz komisch. Und das ist aber will ich jetzt gar nicht nur an Bernd Rixinger festmachen, sondern das ist etwas, was wirklich fast alle Politikerinnen und Politiker der Linken immer wieder machen und was ich gar nicht attraktiv finde und wo ich auch, wo ich wirklich einfach sagen möchte, hört auf, das zu machen und euch irgendwie in Negation zur SPD zu begreifen, sondern ihr müsst diese eigene sozialistische Vision tatsächlich klar machen in den eigenen Begriffen und auch in der eigenen Art zu sprechen. Und ich finde das so symptomatisch, weil natürlich kommt die Frage von außen, von Journalistinnen, und sie dann so zu beantworten.
Ja, also genau, die Aussage jetzt war, es ist eine Glaubwürdigkeitsfrage, der Unterschied. Aber es ist eine Klassenfrage. Und für welche Klassen man Politik macht und irgendwie das auch als Linker dann in so einer Situation nicht parat zu haben, spricht schon Bände dafür, wie wenig Mut da ist, dass tatsächlich mal Massen sich von den Linken angesprochen fühlen könnten. Also es zieht sich auf so eine viel zu kleine Position einfach zurück.
Und sie sagen auch nicht, wir wollen gewinnen, ne? Also so, ja. Sondern er sagt, ich will zu 100% meine Position von jetzt behalten. Ja, das ist glaubwürdig, das ist auch schön, aber jeder weiß, dass in jeder Koalitionsverhandlung, selbst wenn es zu Grün-Rot-Rot kommen sollte, im Moment sind die Umfragen gar nicht so schlecht, dann macht jeder Konzession. Das ist in jeder Landesregierung so, selbst wenn die Linke die stärkste Partei ist. Also das war in Thüringen genauso, wie es in Berlin ist. Das wird überall so sein. Und zu versprechen, wir halten uns daran, kann eigentlich nur für Frustration sorgen, sondern auch da würde ich sagen, eigentlich in die Offensive zu gehen, zu sagen, wir wollen gewinnen. Wir wollen tatsächlich, ne, wir wollen das umsetzen, was wir da drin haben. Wir wollen die wirklich wichtigen Punkte, damit gehen wir rein. Wir wollen, dass für die Menschen sich was verändert. Und wir wollen tatsächlich davon was umsetzen. Also tatsächlich die Macht im Auge haben, tatsächlich gewinnen wollen und was davon umsetzen. Am Ende kann sich auch niemand was davon kaufen, wenn ihr zu 100% bei eurem Parteiprogramm geblieben seid und sagen können, wir sind jetzt aber besser als die SPD, weil die haben halt Konzessionen gemacht an die anderen. So, das ist leider machtpolitisch, finde ich das auch. Also entweder er meint es so, dann finde ich es nicht gut, oder er hat irgendwie keine Vorstellung, wie das dann funktionieren würde, wenn man als 5-7% Partei irgendwie in so Koalitionsverhandlungen geht, dann kriegst du 1-2 Ministerien und kannst vielleicht 1-2 Forderungen durchsetzen und dann musst du dich echt gut entscheiden, was willst du deinen Wählerinnen und Wählern gegenüber ernsthaft durchkriegen und sagen, ey, das machen wir auf jeden Fall. Also so, diese Investitionen müssen sein, unter diesen Sozialstandard gehen wir nicht mehr wieder zurück. Irgendwas, also ich weiß nicht, was der Hauptunterschied sein soll, und ich weiß auch nicht, mit welcher Strategie, die sollte es über 50% sein, sollte es irgendwie zu dieser Konstellation kommen, mit was sie da reingehen wollen.
Ja. Wer gewinnen will, ist die CDU.
Gute Überleitung.
Armin Laschet schafft das halt nicht so richtig zu verkörpern, aber wir wollten ja, also ob wir noch mal eine Folge ohne die CDU auskommen, bin ich nicht so sicher. aber sie liefert halt auch immer einfach wirklich neues Material. Und Armin Laschet hat sich jetzt also vor die Presse gewagt, mitten in diesem Korruptionsmasken-Deals-Lobby-Skandal-Wirrwarr. Die CDU stürzt in die Tiefe, aber Armin Laschet ist da. Oder halt auch nur so halb oder halt auch einfach gar nicht. Also Armin Laschet sagt halt irgendwie so Dinge wie, die CDU will jetzt die Leute einfach mal machen lassen und so. Die Süddeutsche hat versucht, über Laschets Ankündigung eines Programms zu schreiben, und sie haben doch tatsächlich nicht fertiggebracht, irgendwelche Themen rauszuschreiben und zu sagen, was Laschet denn jetzt will. Sie schreiben zwar, CDU-Chef Laschet skizziert das Wahlprogramm, hat er faktisch nicht gemacht. Stattdessen hat er sich sehr amüsant vor ein paar, ja, also so Tafeln gestellt und gesagt, was er darauf gesehen hat. Ines, da ist doch irgendwie, also was ist da passiert?
Oh, stimmt, wir haben die neue Parteispitze. Wir kommen am Ende nochmal drauf zurück, wenn wir über die Konstellation und Wahrscheinlichkeiten sprechen. Versprochen. Genau, aber bei Armin Laschet, ja, also er hat hauptsächlich gesagt, oder er hat das gemacht, was er auch schon beim Parteitag gemacht hat. Er hat sich hingestellt und freundlich geguckt. Also das muss man ihm mal lassen. Er kann sehr, sehr freundlich bärig gucken, obwohl er diese ganzen Fehler an der Backe hat, obwohl er jetzt eigentlich auch schon länger der CDU-Vorsitzende ist, kann er sich nicht wirklich durchsetzen. Die Kanzlerin hat noch bei Anne Will am Sonntag ziemlich deutlich gemacht, dass sie seine Öffnungsstrategie und seine Teststrategie in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht gut findet. Sie hat dafür so Begriffe gefunden wie, sie ist da gar nicht groß amüsiert oder so. Sie hat ja nicht so großen Enthusiasmus. Da dachte ich so, okay, das ist eine schöne Umschreibung, um zu sagen, der baut da in Nordrhein-Westfalen echt Mist. Und wir haben eigentlich vom Bund in der Ministerpräsidentenkonferenz was anderes gesagt. Jetzt kam es eben relativ überraschend, die CDU massiv in der Krise, Korruptionsfälle, und wahrscheinlich wollte sie einfach darüber hinwegtäuschen, dass sie noch kein Programm haben, weil dadurch ist das eigentlich erst aufgefallen. Also man hat es jetzt gar nicht so richtig vermisst, weil so viel mit der CDU los war. Und also ich persönlich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass überhaupt noch ein Programm kommt. Und jetzt plötzlich stellt er sich dahin und steht in so einem witzigen Kreis. Man muss das, also es ist schwer zu erklären, weil das ist wie so, als wäre er in so einem Deutschland-Wurmloch-Kreis gefunden. Also wer sich das ausgedacht hat, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Bild. Und zwar, genau, steht er da in diesem Deutschlandkreis, also vielleicht guckt man das mal hier so an. Da dachte ich schon so, okay, wahnsinniges Bild, er steht da halt und redet halt von den Macherinnen und Machern, von dem Modernisierungsjahrzehnt, ne? Also so jetzt geht es wirklich um alles. Und dann später, also genau, man muss jetzt gar nicht tatsächlich groß sich das alles anhören. Es war auch gar nicht so lang. Und dann geht er, das fand ich besonders spannend, das kann man dann hier sehen, an so Tafeln. Und da weiß ich insbesondere nicht, da können wir kurz reinhören, warum sie das gemacht haben.
Man hört aber leider wieder nichts.
Da hört man gar nichts?
Immer noch nichts.
Nee. Okay, also das ist wirklich...
Aber wir müssen ja, also so, wir leisten hier heute technisch, also du, ich leiste wirklich überhaupt nichts technisch, aber du leistest technisch auf jeden Fall heute eine Menge. Ich finde, was ja spannend ist bei der CDU ist, immer wenn die CDU in einem Bereich offensichtlich so verkackt hat, dass sie auch richtig Kritik bekommt, dann will sie in diesem Bereich Weltmarktführer werden mit Deutschland. So, beim Klima will sie jetzt Weltmarktführer in jeder Technologie werden. Grüner Stahl, grüner Wasserstoff, alles kann irgendwie grün werden und das soll es auch werden und man will zum Mond und blablabla, so Weltmarktführer, so. Bei Pharma haben sie jetzt gemerkt, das mit der Pandemie, das lief echt zum Mittel. Deutschland war doch mal, Zitat, die Apotheke der Welt. So alle, die Folge mit Thomas Pogge letzte Woche gehört haben, Apotheke der Welt hat er auch benutzt, aber in Bezug auf Indien. Ich weiß nicht, wann Deutschland, warum, wie Apotheke der Welt gewesen sein soll. Scheinbar waren wir es. Wir haben es nur alle nicht mitbekommen. Jetzt will man Weltmarktführer wieder werden. So ähnlich ist es halt mit Zug und mit Technologien. Man will mit allem wirklich einfach weltmarktführend sein. Und es ist so ein bisschen, also es ist so ein Narrativ, wo ich irgendwann dachte, also wenn die CDU weiter regiert, dann müssen wir bald in allem Weltmarktführer werden wollen, weil sie alles so radikal verkacken. Und ja, das, was, also dieser Videoausschnitt, den du jetzt da zeigen wirst, finde ich, erinnert so an früher im Erdkundeunterricht, wenn man so an diese Rollkarten musste und dann wurde man gefragt, wo fließt denn dieser Fluss? Und dann muss man das mit so einem Stock so zeigen. So wirkte Laschet und er wirkte auch leider ein bisschen wie ein Schuljunge, der jetzt so eine Bildbeschreibung anfertigen muss.
Und er wusste, glaube ich, auch gar nicht so richtig, was kommt. Aber hier hat er gesehen, Wasserstoff. Ja, ja. Und da war ja wieder der Punkt. Genau, Flo, du kannst es jetzt einblenden. Ich wäre dann jetzt soweit mit Ton. Genau, und zwar steht er vor seinem Wasserstoffauto. Und Wasserstoff
ist ein Weg auf diesem komplizierten, mühsamen Strukturwandelprozess. Und dann, ja. Das braucht man gar nicht weiter erklären. Schub für die Verwaltung, digitale Lösungen für die Bürger. Wenn der Bürger alles für sich persönlich digital erledigen kann und nur wenn er auf eine öffentliche Verwaltung stoßt, er Märkchen ziehen muss und Zettelwirtschaft hat, dann wird das Vertrauen in den Staat verloren gehen. Auch der Staat muss digitaler werden. Wir brauchen ein Digitalisierungsministerium auf der Bundesebene, das diese Entwicklung konzentriert voranbringt.
Es wirkt wie in der Prüfung, in der man unvorbereitet ist. Und dann fängt man erstmal an, die Leitfrage nochmal vorzulesen. Und dann entwickelt er so langsam irgendwie, was er da jetzt antworten könnte. Rauskommt ein Digitalministerium. Aber er steht wirklich vor dieser Tafel. Und es ist eine Ankündigung von einem Wahlprogramm. Er sagt, das muss ich jetzt ja nicht weiter erklären. Da steht jetzt ein interessanter Satz. Und man denkt sich, eigentlich musst du schon eine Menge erklären. Also keine Ahnung, was jetzt der Plan ist.
Ich weiß auch wirklich nicht, ob dieses Hashtag zusammenmachen ist auch so eine Sache. Und gerade jetzt, wo man wirklich gesehen hat, okay, Personalmangel bei den Gesundheitsämtern, Personalmangel in den Krankenhäusern, so ganz viele Pflegerinnen und Pfleger geben ihren Job auf. Personalmangel an allen Ecken und Enden. Den Kommunen fehlt es massiv an Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst. Und er sagt, das größte Problem ist diese Papiermärkchen. Und dann denke ich so, also wenn ich zum Bürgeramt gehe, so dann, so ich kann, man kann auch einen digitalen Termin machen, aber sozusagen, das war nicht das Schlimmste am Bürgeramt, sondern dass man da 5 Stunden warten muss. Also so, ich weiß nicht genau, was sein Problem ist, aber das war auch so wiederum so symptomatisch eben mit diesem Wasserstoff, grüner Stahl, das sind jetzt die beiden Lösungen. Einfach mal die Leute machen lassen, Macherinnen und Macher. Das sind die Lösungsworte sozusagen. Und dann dieses Modernisierungsjahrzehnt, als wäre die CDU nicht seit 16 Jahren in der Regierung und hätte irgendwie damit nichts zu tun gehabt, dass eben jetzt in den Gesundheitsämtern nicht genug Leute sitzen. Also ich weiß auch nicht, wie man sich das sich selber verkauft und anderen verkaufen will, dass man jetzt für die Modernisierung steht, wenn wirklich keine andere Partei so sehr als Partei von gestern beschrieben werden muss, die in allem hinterherhinken. Also nicht nur, weil sie die ganze Zeit regieren, sondern die tatsächlich die Agenda-Politik vertieft haben, die klimapolitisch alles versäumt haben, subventionieren genau die Falschen, haben eigentlich nichts investiert in irgendwie erneuerbare Energien, haben sogar das noch zurückgenommen, was schon an Fortschritt da war, kommen jetzt irgendwie auf diesen grünen Stahl und auf diese Wasserstoff-Sache so vollkommen aus dem Hut gezaubert und sind aber eigentlich in allen Hinsichten eben Partei von gestern und haben mit Modernisierung wirklich gar nichts zu tun. Und dann Innovation und so stark zu machen, ist einfach wirklich so, das würde man vielleicht der FDP zuschreiben. Also ich meine auch da, die hat auch ihr eigenes Glaubwürdigkeitsproblem. Die haben auch noch keinen Entwurf vorgelegt, Gott sei Dank, sonst hätten wir es heute auch besprechen müssen. Aber die CDU hat ja immer unter Merkel so diese Stabilität, sie kennen mich, Zusammenhalt. Das finde ich ganz interessant, dass er das überhaupt nicht so stark macht, sondern dass er sehr versucht, zukunftsträchtig zu sein. Und da wiederum muss man jetzt im Vergleich zu den Grünen sagen, dass die Grünen das natürlich 1000-mal besser darstellen, personifizieren, als Armin Laschet, der wirklich, also wie gesagt, er kann ja nett lächeln, aber er stand jetzt da wie der Erdkundelehrer, der wirklich gar nicht so ganz genau wusste, was da so hochkommt. Und eben absolut in der Pandemie eine schreckliche Strategie verfolgt, die eigentlich darauf hinausläuft, dass man die Leute eher durchseuchen lassen will, als dass man irgendwas zumacht. Laschet war der Mann, der noch am Anfang der Pandemie gesagt hat, das waren die Bulgaren und die Rumänen, die bei Tönnies uns die Pandemie reingebracht haben. Also so wahnsinniger Typ, der diese fucking Fleischfabriken nicht geschlossen hat, der jetzt immer noch sagt, ja, und Testung und Öffnung unter bestimmten Umständen und so weiter. Also der wirklich massiv verantwortungslos handelt. Ich glaube wirklich nicht, dass der Kanzlerkandidat werden kann, auch wenn er jetzt in diesem Deutschlandkreis steht. Und offensichtlich ist das die Symbolik dafür, dass man Kanzler wird. Aber ich glaube da nicht dran.
Ja, also ich glaube, er wird eher in das Wurmloch hereingesogen, als dass er da gerade rauskommt. Auch wieder Modernisierung verkackt. Was will man werden? Weltmarktführer bei der Digitalisierung. Es ist so vorhersehbar alles. Und er versucht es ja dann schon auch als er zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, hat er ja gemeint, ich bin nicht dieses und jenes, aber ich bin Armin Laschet. So. Und da dachte man sich schon so, ja, dein Name steht jetzt noch nicht für, also so viel. Und jetzt versucht das mit, ich bin Armin Laschet und ich verspreche mich da ganz stark für einzusetzen. So einen Satz irgendwie hat er jetzt gesagt. Also er schwächt es schon ab. Ich glaube, er merkt auch selbst, das läuft gerade gar nicht so gut. Aber egal, ob die CDU jetzt heute ihren Entwurf fürs Wahlprogramm veröffentlicht hätte oder nicht, ich glaube, wir hätten nicht viel mehr inhaltliche Punkte gefunden, ehrlicherweise, als jetzt in dieser Vorstellung.
Ich habe tatsächlich auch noch nie mich überhaupt für ein CDU-Wahlprogramm interessiert, natürlich, weil das gar nicht so in Frage kam, das zu wählen, aber ich glaube, weil es auch noch nie so wichtig war, weil alle Jahre, die wir mitbekommen haben, stand Angela Merkel dafür und stand für eine gewisse Grundstabilität und da war halt eben immer Deutschland und das Wir oder die Mitte. Also da gab es immer irgendein Schlagwort in den letzten Wahlkämpfen, an die man sich erinnern kann, aber programmatisch wüsste ich überhaupt nicht, für was die CDU jemals stand, wenn nicht für so ein bisschen hier Wirtschaft da und vielleicht noch ein bisschen Soziales, aber Ja, das hat er auch noch gesagt, dafür steht er mit seinem Namen, also so ähnlich, dafür steht er ganz ein. Und ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch hier entscheidend sein wird, das wissen sie auch selber, dass wie sie jetzt durch die Krise kommen, das sagt er auch, da müssen wir durchkommen und danach gehen wir weiter in dieses Modernisierungsjahrzehnt. Wird natürlich sehr entscheidend sein, wie jetzt die nächsten Monate ablaufen, ob wirklich alle bis September ihr Impfangebot bekommen. Das wird natürlich sehr, sehr entscheidend sein. Aber wie gesagt, zwischen Ostern und Pfingsten wollen sie das entscheiden. Und ich glaube schon, nicht nur weil Söder der beliebtere ist, also sowohl bei den Eliten, bei den politischen und Wirtschaftseliten, als auch bei der Bevölkerung, so bei Umfragen. Aber er ist jetzt auch eben viel, viel mehr auf dieser Merkel-Linie und versucht sich so ganz verantwortungsbewusst zu geben, ne, so ganz stark da diese Linie zu fahren und ist schon ein klarer Kontrahent auch inhaltlich zu Laschet, aber Laschet wiederum genießt halt mehr Vertrauen und Leute in der CDU, die ihn unterstützen. Also es gibt wohl wenige in der CDU, die sich eigentlich Söder vorstellen können. Und ich glaube am Ende, also es ist kein Wunschdenken oder so, aber ich glaube am Ende tatsächlich wird es Söder sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Laschet da noch die Kurve irgendwie kriegen kann. Also ohne die Unterstützung von Angela Merkel, obwohl er gerade erst gewählt wurde, es kam jetzt hier auch nicht wirklich irgendwas rüber, sondern eher so wirklich notbehelfsmäßig so, okay, auf irgendeine Technologie müssen wir setzen, wir müssen jetzt die Pharma wieder zu uns zurückholen, weil das lief ja jetzt nicht so gut. Ich glaube, das reicht wiederum auch nicht.
Ja, bevor wir die 90 Minuten hier überschreiten und selbst bei Fußballspiellänge noch in die Nachspielzeit gehen, was ist jetzt, was zu erwarten? Wollen wir noch einen Ausblick geben oder belassen wir es jetzt erstmal dabei und sagen und melden uns nächste Woche wieder zur CDU?
Na, wir sollten schon auf jeden Fall noch, also ich habe ja schon gewettet. Also ich setze auf jeden Fall auf Schwarz-Grün mit Söder als Kanzler, weil ich eben glaube, dass sich da diese Mischung aus autoritärem, staatsmännischen Gestus, da wird er sich, glaube ich, trotzdem noch durchsetzen. Die brauchen aber die Grünen in dieser Konstellation, um eben tatsächlich authentisch in dieses Zukunftsmodernisierungsnarrativ einzusteigen. Für die Grünen, die sind eben in einer besseren Position, die können sich noch alles offen halten. Das machen sie ja auch. Die Ampel ist sogar aus irgendwelchen Gründen neu dazugekommen. Die können sich das offen halten, können auch noch ein bisschen abwarten, gibt noch keinen Zugzwang, wen sie jetzt nominieren. Ich glaube aber, wie gesagt, es würde darauf hinauslaufen. Ich glaube persönlich eben nicht an Grün-Rot-Rot, weil das niemand so richtig wollen kann. Ich sammle persönlich Söder-Memes, das ist wahr. Die könnt ihr gern an mich schicken. Also ich sehe da das größte Potenzial und ich glaube aber, dass wenn diese Konstellation so kommt, um nochmal die Parteivorsitzenden der Linken zu erwähnen, da finde ich tatsächlich Janine Wissler zum Beispiel spannend als Gegenkandidatin, weil das wäre für mich der einzige Hoffnungsschimmer, dass da irgendwie wenigstens eine junge Frau ist, die denen halt wenigstens vorhalten kann, was sie für Fehler gemacht haben, was gemacht werden müsste. Also ich glaube, also das ist das, was ich mir irgendwie so vorstelle, wo ich aber glaube, okay, da könnte sie richtig stark drin sein, wer auch immer es am Ende wird, denen zu sagen, okay, ihr habt euch darauf schon eingerichtet, in dieser Konstellation regieren zu wollen, aber damit tut ihr den Menschen keinen Gefallen, das und das und das fehlt und ich glaube, das kann sie richtig gut. Und ja, das stelle ich mir halt so vor, dass sie dann vermutlich auch Spitzenkandidatin sein wird und dann mit wem auch immer da bei den anderen Parteien, ich meine, Scholz ist ja schon klar, das ist ein gutes Gegengewicht. Also ich hoffe, sie kann dann was in die Waagschale werfen.
Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt so einen krassen Gegenwetter abgeben, aber ich glaube tatsächlich, dass die CDU sich vor der Bundestagswahl mal wieder rehabilitieren wird hin zu einem Niveau, wie sie dann doch irgendwie Kanzler Söder stellen können. Ich dachte wirklich, vielleicht wird's Laschet, aber ich meine, so viel verkacken wie Laschet und trotzdem noch Kanzlerkandidat werden, das scheint mir wirklich fast unmöglich, auch wenn vieles möglich scheint, wenn ich mir Scholz und Co. angucke. Und ich glaube tatsächlich, also so Susanne Hennig-Welso finde ich dann in Abgrenzung zur SPD einfach noch weniger spannend und da ist Janine Wissler halt diejenige, die es berichten könnte. Und da finde ich tatsächlich auch einfach spannend, die Auseinandersetzungen dann im Wahlkampf zu verfolgen, wenn wieder alles irgendwie ausgemacht scheint, zumindest eine Stimme drin zu haben, die noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, aufmischt. Und ich meine, also reden kann sie ja und irgendwie den Leuten aus der Seele sprechen. Und insofern, ja
aber ich schließe mich. Diese Talkshow vor, irgendwie Söder, Scholz und Habeck.
Ja, oh mein Gott, es ist ein bisschen also wie in den 60er Jahren. So.
Also wir werden das, ich kann jetzt nichts versprechen, weil wer weiß, wie es uns in ein paar Monaten geht, aber wir werden das, wenn wir noch hier sind, auf jeden Fall bestimmt zusammen gucken und uns diesen absoluten Cringe geben. Bis dahin haben wir jetzt erstmal zumindest die Inhalte durchgekaut und gemerkt, okay, es gibt für beide Konstellationen inhaltliche Überschneidungen, die auf jeden Fall jetzt schon angelegt sind in den Programmentwürfen. Aber nichts hat uns so richtig vollends überzeugt. Das ist, glaube ich, das Resultat.
Aber gemäß dieses Titels, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und damit machen wir weiter und werden voraussichtlich auch im Wahlkampf für euch alle hier weiter da sein.
Genau. Und damit wir das tun können, denkt daran, dass ihr die Sendung liked und teilt und euren Freundinnen und Freunden schickt, wenn sie dann auch als Podcast veröffentlicht ist. Und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr auf www.halb10.fm/spenden genau diese nächsten Sendungen möglich macht, dass Franzi und ich dann auch die K-Frage dann gucken können, wenn ihr das möglich machen wollt und mehr Söder-Content haben wollt, dann spendet ansonsten auch so. Wir werden auf jeden Fall in unsere technischen Geräte investieren, ganz im Sinne der Wahlprogramme, werden wir auch Zukunftsinvestitionen natürlich haben wir im Blick. Und ja, ich danke dir, dass du diese super Idee hattest. Jetzt bin ich nochmal drauf gekommen, mir die ganzen Pressekonferenzen anzugucken.
Oh, ja.
Und sehe, vielleicht hätte man es sich sparen können. Obwohl, das mit Armin Laschet fand ich witzig.
Ja.
Sehr amüsant.
In diesem Sinne.
Gute Nacht.
Ciao, ciao.
Und bis nächste Woche.